Hallo und herzlich willkommen zu Tasty MTG, dem Podcast zu allen Fragen des guten Geschmacks rund um das Spiel, welches wir alle so lieben. Magic the Gathering. Mein Name ist Joch.
Und ich bin Martin. Wer neu bei Magic ist, wird schnell mit einer entscheidenden und womöglich prägenden Frage konfrontiert. Welche Farbe darf es denn sein? Wo zieht es dich hin? Was spricht dich als Spielerin an? Und wie bildet das Spiel das ab?
Und hier ist Geis. Vor einigen Jahren haben wir einen Kuchen angeschnitten und gemeinsam mit Jochen vom Commander Kompass über die Farbe Schwarz gesprochen. Heute verspeisen wir das nächste Stück, denn bereits vor vielen Jahren sagte schon Michael Jackson Black or White. Daher haben wir keine Kosten und Mühen gescheut, Jochen erneut zu uns eingeladen und sprechen heute mit ihm über die Farbe Weiß. Los geht's!
Bin ganz aufgeregt. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, hallo Jochen.
Hallo Jochen. Schön, dich wieder hier begrüßen zu können, als wäre es letzte Woche gewesen.
Du warst in Folge 8 zu Gast.
Das ist ja früh.
Vor 3 Jahren, Genau, Alf. Nicht ganz Genau, am 22. Februar 2021 ist diese Folge erschienen.
Hossa. Das fühlt sich durch den ein oder anderen Umstand, den man nicht selber beeinflussen konnte, an, als ob es tatsächlich Dekaden her wäre.
Ja, und in Magic-Jahren ist das noch mehr, weil... Da ist gefühlt 20 Jahre schon vergangen seitdem.
Das stimmt. Zumindest ja, schön, sind das, ungefähr 100.000 Sets rausgekommen in der Zwischenzeit.
Mindestens.
Genau, wir wollen heute mit dir über eine weitere von den 5 Farben Magic von Magic sprechen. Das heißt, in dann nochmal 3x3, also in 9 Jahren haben wir dann alle Farben durchbesprochen. Aber heute ist erstmal Weiß dran.
Und dann kommen die Gilden.
Darüber sprechen wir. Und ja, sehr viel mehr Themen haben wir nicht. Die Folge gehört dir und Weiß sozusagen.
Ah, herrlich. Ich komme sonst immer nicht dazu, ausführlich über diese Farbe zu sprechen oder über andere, weil dann ist es immer bei uns die Abwägung, machen wir was Mechanisches oder was so Farbphilosophisches, und dann sagen meistens unsere Hörer, ja, Farbphilosophie ist schon ganz nett, aber macht bitte was Mechanisches wieder.
Deswegen darfst du hier gerne zu uns kommen und hier drüber erzählen. Und wo du sonst erzählst, das darfst du uns gleich berichten in der Vorspeise, denn wir machen eine kleine Vorspeise und dann steigen wir in die Hauptspeise ein. Und Geis hat vorgekocht für die Vorspeise. Was gibt's denn?
Ja, heute gibt's Blumenkohl an die Pasti mit Weißwein.
So, muss ich jetzt auch noch machen.
Jochen.
Nee, erstmal ganz kurz, vor Jochen.
Was denn?
Noch ein kurzer Hinweis an die, die bei unserem Gewinnspiel mitgemacht haben. Wir waschkörbeweise haben wir, sag mal so, ne? Waschkörbeweise. Haben wir
Säckeweise
haben wir Post bekommen und wir sichten noch. Und vielleicht, also wir wollen sicher gehen, dass wir keinen vergessen haben. Deswegen verschieben wir die Auslosung dieses Gewinns auf die nächste Folge. Und haben aber auf jeden Fall schon mal 2, von denen wir wissen, dass sie es richtig haben. Aber es gibt auch noch viel, viel mehr, die es richtig haben. Wir gucken nur noch mal nach und machen nächstes Mal eine richtig große Feedback-Runde. Also eure Einsendungen sind nicht verloren gegangen. Sie sind wahrscheinlich sogar angekommen und beim nächsten Mal wird ausgelost.
Viele Eventualitäten.
Ja, das ist, weil wir so dicht hintereinander unsere Folgen aufnehmen, kommen wir manchmal nicht dazu. Ja, die letzte Folge ist jetzt 6 Wochen her, glaube ich. Das ist eine größere Gap. Okay, der Commander Kompass macht öfter Folgen als wir. Nämlich, Jochen, jede Woche, oder?
Jede Woche. Ich glaube, wir gehören mit Radio Ravnica zusammen zu denen, die am meisten rausballern, was so Content angeht. Ja. Es hat sich, was für unser Team spricht, es hat sich doch nie so angefühlt wie, ich muss schon wieder eine Folge aufnehmen. So, es ist wirklich jede Woche schön. Ja, sonst Commander Kompass. Ich sag nicht alle Kanäle, weil ihr einfach Commander Kompass und Podcast eingeben könnt und dann findet ihr uns auf jeden Fall. Da gibt es ganz unterschiedliche Themen. Ab und zu haben wir tatsächlich auch mal sowas eher Philosophisches, wo es dann um Flavor, Vortos oder sowas geht. Aber meistens dreht sich's um was Mechanisches. Wir hatten jetzt zum Beispiel so ein bisschen Anti-Strategien zuletzt gegen beliebte Deck-Archetypen, also so Wheels und Treasure-Decks und sowas. Oder wir gehen Sets durch, logischerweise, weil die Leute ganz verrückt danach sind, Spiel oder Exil irgendwelchen Karten zu geben, wegen einem Artwork oder einem Schreibfehler oder was weiß ich.
Spiel oder Exil, das ist so eine Bewertung von Karten, die ihr die dann macht, ne?
Genau. Und es ist eben nicht, das Schöne daran ist, es ist nicht nach rein mechanischen Standards, sondern es kann natürlich sein, dass eine Karte ein Spiel kriegt, weil sie sehr stark ist und man denkt, dass sie sehr stark ist, so ist es richtig. Es kann aber auch sein, dass man sagt, also das ist jetzt hier, ich finde die Karte eigentlich gut, aber hatten wir tatsächlich schon, da ist Cascade 4-mal draufgeschrieben und das erste Mal groß, alle anderen mal klein, es sieht fürchterlich aus, Exil.
Das finde ich einen guten Grund, die ins Exil zu schicken, ja.
Ja, kann passieren.
Ja, da freue ich mich auch immer wieder drauf, was ihr für neue Gründe gefunden habt, für neue Filter, die ihr ansetzt, um bestimmte Karten hervorzuheben oder auszuschließen. Und es ergeben sich ja immer wieder Diskussionen dazu. Und meistens gibt es irgendeinen, wo ich denke, ey, das ist halt jetzt ist nicht dein Ernst, ja? Und jemand anderen, der dann aber einfällt und Sachen sagt, wo ich denke, ja, hört mal dem dazu. So, das ist sinnvoll. Also ich bin da immer ich fühle mich immer sehr mittendrin, wenn ihr diese Diskussionen führt. Das macht echt Laune, macht echt Spaß zuzuhören.
Und man sollte aber schon eine Affinität zu Commander haben, wenn man euch hört. Also wenn ich jetzt hier der große Standardspieler bin, dann
der letzte Mohikaner.
Also wie der Name vielleicht schon anklingen
lässt.
Darauf
hinaus, ja.
Ja, geht's meistens um, ich würde sagen, in 95-99% aller Fälle um Commander. Mhm. Wir haben aber auch das Glück, dass wir Freddy dabei haben und der immer, das ist sowieso unser großer Theory-Master, der also Freddy kennt, glaube ich, jede Karte und ihre nahen Anverwandten auswendig. Und der wirft aber für uns auch immer mal wieder so einen Blick, wie sieht's in Modern aus, wie sieht's jetzt in Standard aus. Weil es kann ja sein, dass man als Commander-Spieler eine Karte gar nicht so richtig auf dem Schirm hat oder vielleicht denkt, naja, die ist halt so, die ist cool und in irgendeinem anderen Format zerstört die halt gerade die komplette Meta. Das ist jetzt aber auch nichts, wo ich jetzt aktiv danach ausschaue halt, weil ich spiele wirklich nur Commander.
Ich fand es zum Beispiel interessant, zwei Karten, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen werden, und zwar Schwerter zu Pflugscharen, Swords zu Plowshares und Path to Exile, Weg ins Exil. Und ich dachte immer, hä, warte mal, Schwerter zu Pflugscharen ist doch eigentlich viel besser als Weg ins Exil, aber ist irgendwie viel teurer. Und dachte, Weg ins Exil muss besser sein, weil die teurer ist, so. Und Schwerter zu Pflugscharen preiswerter. Bis ich dann irgendwann erfahren habe, ja nee, dieser Preisunterschied kommt daher, weil es in einem anderen Format eine sehr populäre Karte ist, aber überhaupt keine Aussage über Commander trifft. Was diese Karten genau machen, das klären wir gleich noch. Denn das ist sehr, sehr weiß oder einer der vielen weißen Aspekte. Ich fand bei euch im Commander Kompass ziemlich cool, das ist eine Folge von, oh, die ist bestimmt schon ein Jahr alt oder so, aber ihr habt mal eine Folge gemacht über Jeskai, Freddy und du.
Genau, die Jeskai-Falle.
Ah, die war toll. Die war ganz toll, die Folge. Die hat wirklich, Jeskai ist mittlerweile, hat sich so zu einer meiner meistgespielten Farbkombinationen im Commander ergeben. Ich glaube, ich habe 3 Decks, die Jeskai sind. Obwohl ich eigentlich versuche, keine Duplikate von irgendwelchen Farbkombinationen unter meinen Decks zu haben. Aber ich finde darin so viele verschiedene Spielweisen, die man irgendwie wählen kann, dass die sich total in andere Richtungen entwickeln. Und das habt ihr getroffen in der Folge. Also hört euch wenigstens die an, wenn ihr gern Jeskai spielt. Oder auch, wenn ihr es nicht gern spielt.
Ist übrigens auch eine meiner Lieblingsfolgen. Die ist schön geworden, gerade weil man so viele Möglichkeiten hat mit Jeskai. Und am Ende, wenn man sich nicht selber aktiv dazu anhält, landet man doch immer bei einer.
Ja, gut. Diese Farbkombination aus 3 unterschiedlichen Farben, die reduzieren wir heute mal auf den hellen Kern von Jeskai, den weißen Kern, und gucken, was der so tut. Und Martin, wenn du keine weiteren Fragen an Jochen hast, dann würde ich sagen, serviere ich uns meine Hauptspeise.
Genau, ich habe eigentlich nur eine Frage an dich. Was gibt's denn zur Hauptspeise?
Einen leckeren, also was ich dieses Jahr wieder entdeckt habe, einen Weißkohleintopf.
Wo hast du denn diesen Weißkohleinkopf dieses Jahr wiedergefunden?
Die meisten sagen ja Kohlsuppe, aber ich bin mit Weißkohleintopf aufgewachsen.
Aber die war nicht schon zubereitet und du hast es jetzt im Gartenhaus wiedergefunden nach einem Jahr oder so?
Es riecht manchmal so, ne? Auch wenn sie frisch ist.
Weiß ich nicht.
Nee, ich bei Kohl kann es ja sein.
Ja.
Ja. Nee, ich weiß gar nicht. Ich mache sehr gern Eintöpfe.
Weiß.
Ich mag das. Und habe das einfach mal ausprobiert. Und das Ding ist ja, dass ich Sachen mag, die nicht nur ich mag, sondern die gesamte Familie inklusive Kindern mag. Und es hat sich überraschend herausgestellt, dass meine Kinder auch Weißkohleintopf essen, was mich sehr glücklich gemacht hat. Weil es wieder ein Gericht mehr mit Gemüse drin ist auf dem Speiseplan.
Ah ja, okay. Hm.
Also kein Skorbut in der Familie.
Toll, toll, ist das so ein Ding, was man gegen Skorbut gegessen hat, früher auf dem Schiff?
Also ich glaube, es ist generell einfach gut, wenn man irgendwas Grünes isst gegen Skorbut. Okay. Aber ich weiß gar nicht, wie lange man in der modernen Welt wirklich nur Mist essen müsste, um Skorbut zu bekommen. Ich glaube, das ist nahezu unmöglich inzwischen.
Challenge okay. accepted. Schreibt uns, wie ihr Skorbut bekommen habt.
Ja. Fließende Überleitung. Ich würde jetzt mal in die Farbe Weiß einsteigen, über die wir heute sprechen wollen. Und ich würde das ganz in der Tradition zur letzten Folge, die wir mit Jochen hatten, zur Farbe Schwarz, auch beginnen. Warum wir übrigens die letzte Folge zur Farbe Schwarz aufgenommen haben, die hört ihr euch an. Entweder, weil ihr Jochen eh schon kennt, wisst ihr es warum. Wenn nicht, dann hört euch die Folge auf jeden Fall an. Ich verrate es an der Stelle nicht. Und blätter jetzt genau in dem kleinen Regelheftchen von 1995.
Ich mache auch hier eine Kapitelmarke. Das heißt, ihr könnt jetzt Stopp machen, die Folge hören mit Jochen zu Schwarz und hier wieder einsteigen.
Mensch.
Service.
Schmeißen hier mit Technologie um uns. Also, okay. Pass mal auf, hier steht drin. War in dem Kapitel Mana-Tabelle. Weiße Richtig. Magie. Weiße Magie. Ne, ganz kurz hier, 5 Zeilen. Auf DIN A9 oder so. Der weiße Magier bezieht seine Energie aus den Ebenen. Zaubersprüche der Heilung und des Schutzes gehören zur Spezialität des weißen Magiers, obwohl auch die ritterlichen Kampfzauber ihm nicht fremd sind. Die traditionellen Feinde von Weiß sind Rot und Schwarz. Mhm. So, und jetzt kommt ihr. Stimmt das überhaupt noch, was 1995 stimmte für die Farbe Weiß?
Das kommt drauf an. Also inzwischen glaube ich, es war ja damals bei Ravnica das Ding, dass man eben eigentlich in Anführungszeichen verfeindete Farben zusammengetan hat für Gilden. Mhm. Aber ich glaube, inzwischen gehört für die meisten Leute Rot und Weiß irgendwie zusammen, weil es ja auch super populär ist, weil beides allein ist auch cool, aber das war ja jetzt, es ergibt halt lustigere Synergien. Aber ja, generell schon. Also wenn man es aus, zumindest aus so einem Flavor-Standpunkt betrachtet, ist Rot der Feind, weil Rot ja durch diese Impulsivität der Ordnung entgegensteht, der guten Ordnung. Und Schwarz, weil Schwarz halt darauf Wert legt, dass das Individuum tut, was für das Individuum gut ist. Und das ist halt mit den weißen Werten schwer zu vereinbaren.
Was sind denn die weißen Werte?
Ja, genau, eine logische Frage.
Ich habe mal so geguckt, also gibt's ja endlos so Begleitliteratur dazu. Aber wenn man es eindampft, würde ich mal sagen, Weiß steht, also in der Farbphilosophie, das hat sich ja auch über die Jahre so ein bisschen geändert, aber es ist, glaube ich, also würde ich sagen, immer noch der Fall, dass Weiß so für Einheit, Ordnung und so gewisse romantisierte Tugenden steht. Also Ritterlichkeit, Gerechtigkeit ist jetzt nicht unbedingt romantisiert, aber Gerechtigkeit ist ja doch was schwer zu erreichen ist. Und das sind so die Leuchtfeuer von Weiß. Weiß ist die klassische Farbe der Zivilisation in Magic. Also deswegen auch die Ebenen wahrscheinlich. Es gibt keine super großen Städte im Gebirge. Mhm. Es gibt noch welche am Meer, aber die müssen trotzdem auch Landzugang haben und entsprechend Ressourcen. Es gibt keine großen Städte im Sumpf und im Wald eigentlich auch nicht. Also die Ebene fand das immer schon so ein bisschen irreführend, weil eigentlich sieht man ja immer Felder und sonst was auf den Bildern von Plains oder Ebenen. Mhm. Es ist halt die urbar gemachte Welt, in der dann sozusagen der Mensch mit all seiner selber geschaffenen Ordnung drin sitzt und sagt, hier bin ich der Herr und deswegen kommt nicht nachts der Kojote und frisst mein Baby, sondern ich habe eine Mauer ums Haus und einen Wächter, der den Kojoten vertreibt und wenn mir jemand was klaut, kommt der Wächter auch und nimmt es dem wieder weg.
Mhm. Was ich ja noch ganz, du sagst immer so Ordnung. Ordnung ist erstmal so in meiner Welt positiv besetzt. Und das, wenn man das noch ein Schrittchen weiter treibt, beziehungsweise finde ich, sind die Worte so Gesetze und Regeln noch irgendwie sehr, sehr zentral, weil das dann auch schon wieder so ein bisschen klar macht, hey, weiß bedeutet nicht einfach die gute Farbe, ne, so wie man es vermeintlich denkt, und schwarz ist die böse Farbe, sondern weiß kann auch was ziemlich Strenges haben irgendwie in seiner Art und Weise, die Ordnung zu erhalten.
Ja, und auch ein bisschen was, finde ich, Bürokratisches auch an mancher Stelle, aber da kann Jochen vielleicht gleich ein bisschen Ordnung reinbringen in diese Darstellung der Zivilisation.
Ja, ich habe mir auch Gedanken drüber gemacht. Ja, das stimmt, deswegen mag ich Weiß auch gern, weil Weiß in meinen Augen das ist die böseste Farbe, also wir beziehen uns jetzt erstmal immer auf den Flavor, das ist die böseste Farbe, die aber im reinsten Gewand daherkommt. Also Weiß ist ja auch noch hier eine sehr unschuldige Farbe und strahlt und viele Leute empfinden Weiß ja als schön. Aber natürlich muss man auch sagen, wenn man hier mal ganz hart reingeht, ist Weiß halt auch die Farbe von absolut autoritären Regimes beispielsweise. Mhm. Das sieht man in der Plane, in der die Ixalan-Sets spielen. Die Vampire haben ja Weiß und Schwarz und Weiß ist eben deren Kirche und deren Staatsapparat. Also Schwarz ist in dem Fall bei den Vampiren diese Lust, dass man aufsteigt und besser wird und auch Blut trinkt. Und Weiß ist aber das mit, ja, es gibt hier eine übergeordnete große, eine Struktur, in der Vampire oben stehen und Menschen unten. Und wenn du als Menschen Verbrechen begehst, ist automatisch die Strafe, dass du ausgesaugt wirst. Weil du offensichtlich dich nicht an den Vertrag gehalten hast, den die Vampire ausgemacht haben unter sich. Und das ist eben so ein bisschen das, was ich daran halt aber auch wirklich cool finde, wenn man mal so guckt in der Geschichte von Magic. Es gibt so ein paar Bösewichte, die sind der Farbe Weiß zugeordnet. Also auf Kamigawa zum Beispiel den Shogun, der alles unterwerfen will und also der eigentlich nur Ordnung will und dafür die Geister gegen die ganze Welt aufbringt. Oder wenn man mal guckt, Nahiri zum Beispiel hat ja inzwischen Siboros-Farben. Aber Nahiri hat ja auch als weißer Planeswalker angefangen.
Stimmt, ey, das habe ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm.
Und war auch, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, nach Konda der zweite große weiße Bösewicht. Und da sieht man ja bei so Sachen wie, also passend zu dem Beispiel bei Declaration in Stone, Nahiri die drückt es halt auch perfekt aus. Also die hasst ab einem gewissen Punkt Zorin Markov, geht dann auf seine Heimatebene und dann verwandelt sie all seine Verwandten in Stein, um ihn zum einen aufzuregen und rauszulocken, aber gleichzeitig auch nur für das Verbrechen, dass sie halt auch Markovs sind. Und das ist ja, also das kann man ja auf keine Weise gutheißen. Aber das ist halt teilweise, wie Weiß funktioniert. Wenn es kann dazu kommen, dass wenn ein Problem nur dadurch lösbar ist, dass man alles vernichtet und neu aufbaut, dann ist es halt schade, wenn da jemand dabei ist, der nicht schuldig ist, aber da ist halt so.
Mein erster Kontakt mit Weiß mit Magic generell, war ja in Kaladesh. Und ich habe mir jetzt auch parallel nochmal hier die Karten dazu aufgemacht. Und allein die Karten, die mir da im Gedächtnis geblieben sind, waren zum Beispiel Captured by the Consulate oder Authority of the Consuls, dann Consuls Shield Guard. Also viele, viele Wächter, viel Autorität tatsächlich. Und klar geht es in erster Linie dann auch hier darum, diese Erfindermesse zu organisieren. Aber man spürt auch schon immer so ein bisschen durch, dass hier schon ein sehr restriktives Regime über diese Messe wacht.
Ja, das ist, also es hängt, das Konsulat ist ja auch der Bösewicht, aber die müssen ja zu irgendeinem Punkt mal zumindest so wenig böse gewesen sein, dass die Leute von Kaladesh sich gedacht haben, wir müssen nicht direkt rebellieren gegen sie. Aber bei Weiß, da dreut es halt immer so am Horizont, weil natürlich kann der König, der heute gütig und gerecht ist, der kann natürlich auch entscheiden, dass es aus irgendeinem Grund nötig ist, dass alle Leute aus Gebiet A zur Armee eingezogen werden, weil das halt für das größere Wohl des Reiches nützlich ist. Und dann ist auch egal, ob du lieber zu Hause bleiben würdest bei Frauen, Kindern oder sonst wo, weil das halt nicht zählt.
oder wie bei deinem Beispiel auf Ixalan, dass die Kirche wahrscheinlich auch erstmal mit einer guten Absicht gestartet ist und dann aber in der Inkarnation von den Vampiren natürlich zu was Bösem mutiert ist. Aber dass der Anspruch wahrscheinlich früher mal ein anderer war.
Die hat ja sogar, ich glaube, der jetzt in hier March of the Machine Aftermath, Mafren Fane, ist inzwischen positiverer Charakter. Ist ja auch immer noch ein Bischof dieser Vampirkirche, war aber auch schon immer eine rein weiße Karte. Aber auch der ist halt trotzdem ein Vampir. Also der kann es vermutlich länger aushalten, ohne was zu trinken, aber trotzdem, der wird jemanden abschlachten, wenn er was braucht. Und der verbrämt das dann halt religiös.
Ich mag ja diesen Color Pie von Magic, der Kuchen, den ich am Anfang erwähnt hatte übrigens, ich mag den sehr, der ist ziemlich genial, ne? Also wenn man da drauf schaut, sieht man ja alle 5 Farben Magics und eine Farbe hat quasi immer 2 Nachbarn und 2 gegenüberliegende Farben. Über die gegenüberliegenden Farben haben wir schon gesprochen, ne? Schwarz und Rot, das sind sozusagen die Enemy Colors, die verfeindeten Farben. Also wenn man bei Weiß, habe ich noch 2 schöne Vokabeln gelesen, da steht noch in dem Color Pie von Wizards drin, uncreate. Ja, unkreativ. Und dann hast du halt Rot, die halt chaotisch sind und impulsiv und so, ne, dem halt gegenübergestellt. Deswegen kann man auch sagen, die ergänzen sich ganz gut, ne? Also ein bisschen so Farbkombinationen, die sich auch in gewisser Weise ergänzen. Und wir haben aber auch noch 2 Farben, die links und rechts davon liegen. Und einmal grün, also in der Kombination Celestia, und einmal blau in der Kombination mit Weiß Azorius. Vielleicht sprechen wir mal kurz über das, was diese Farben vereint miteinander. Vielleicht fangen wir an mit Weiß-Blau. Die sind sich ja im Grunde eigentlich einig, was die Restriktivität anbelangt, ne? Blau mit seinem Hang zu Logik und ja, Intellekt und Intelligenz, so was Blau ja irgendwie auszeichnet. Spielt ihr Azorius eigentlich in einem eurer Decks?
Selten. Ich habe ja, also wo ich angefangen habe mit Magic spielen, haben wir ja, meine Freundin und ich, uns die Farben so ein bisschen aufgeteilt und ich war dann bei Blau-Weiß und fand tatsächlich dann aber die anderen Farben immer irgendwie spannender, weil wir das dann, weil die Grün konnte irgendwie große Kreaturen spielen und Blau hat irgendwie nur Karten gezogen und Weiß hat irgendwie Enchantments gespielt. Also ich fand das dann irgendwie komisch. Also von daher sah ich dann damals auch schon diese Nähe, sie lag mir bloß nicht so. Mittlerweile habe ich tatsächlich dieses Arcadis-Deck, was sehr viel Blau-Weiß hat, aber da sind halt auch viele Defender einfach drin oder Walls, die halt Blau-Weiß sind und ja, dann eher so ein bisschen in die Defensive gehen. Ansonsten habe ich gar nicht so ein klassisches Blau-Weißes Deck.
Witzigerweise habe ich auch mit Azorius angefangen und spiele jetzt auch kein einziges Azorius-Deck mehr, weil das ja auch so ein super restriktiv ist, was man da spielt. Und super so bestimmend und beherrschend und so die Regeln anführend irgendwie, ohne dem Ganzen viel Raum für Zufall zu lassen. Also über die Mechanismen sprechen wir gleich noch, aber es ist irgendwie von den ganzen Farbkombinationen so ein bisschen eine unsympathische, empfinde ich sie.
Aber würdest du sagen, Jochen, dass Blau der traditionelle Partner von Weiß ist? Also du hast gerade schon gesagt, mittlerweile verbindet man es eher mit Rot-Weiß. Gibt es so eine typische Kombination oder vielleicht auch erstmal, was ist deine Meinung zu Azorius und dann vielleicht, was ist die typische, aus deiner Sicht, die typische Kombination mit Weiß?
Ja, ich muss vielleicht ein klein bisschen da zurückgehen. Also Weiß ist ja wirklich, also Weiß passt halt gut zu fast allen Sachen. Und als ich damals zu Magic und Commander gekommen bin, hat mir ein Freund gesagt, du bist doch ganz bestimmt ein Azorius-Spieler, so wie ich dich kenne.
Und damals klingt erstmal wie ein Kompliment.
Ja, genau, das dachte ich nämlich auch. Ja, hier, cool, aber jetzt inzwischen weiß ich, muss man mit Vorsicht genießen. Bin ich froh, dass ich doch bei Boros gelandet bin, was man auch mit Vorsicht genießen muss.
Ja.
Ja, Blau-Weiß passt gut zusammen. Es ist nicht umsonst so die Control-Farbkombination, hattest du ja gerade schon. Man selber hat viele Ressourcen, man kann aber bestimmen, wann die anderen ihre Ressourcen einsetzen oder eben nicht. Mir geht's da ganz ähnlich wie dir. Mir passiert da generell selber zu wenig. Also ich habe genau ein Azorius-Deck, glaube ich, noch. Ich habe einmal eins gebaut mit Azor, also wirklich dem Anführer von Azorius, dem Gründer. Es war ein schön arschiges Deck, aber das möchte ich auch nicht mehr spielen. Und jetzt habe ich mir, das Einzige, was ich noch habe, ist The Council of Four aus dem Battle for Baldur's Gate Set. Es ist auch immer noch ein Regierungsrat, ein bürokratischer, aber der ist nicht so oppressive, sondern der ist halt mehr, ja, okay, wenn ihr viel macht, kriege ich was. Deswegen, ihr könnt euch überlegen, ob ihr mir immer was schenken wollt, aber ich zwinge euch jetzt nicht dazu.
Ja, ja, ja. Aber dabei halt auch ein bisschen, ja, unkreativ, so ein bisschen alles sehr geplant und sehr, sehr beabsichtigt. Also ich habe noch einen schönen anderen Darstellung von diesem Color Pie gefunden, und da steht bei Weiß Peace through Order, also Frieden durch Ordnung, und bei Blau steht Perfection through Knowledge, Perfektion durch Wissen, und verbunden sind sie halt durch Struktur. Das heißt, was diese Decks auch ausmacht, ist einfach eine super solide Basis, eigentlich so ein bisschen unzerstörbar, aber auch immer irgendwie ein bisschen gleich, und ja, es immer so, gibt immer so einen gewissen Garant, was hinten bei rauskommt, weil man will ja keinen Zufall und kein Chaos und sowas zulassen an der Stelle.
Ja, man kann im Grunde, wenn man es von der Flavor-Seite nochmal betrachtet, kann man sagen, das zusammen ist, Weiß und Blau ist halt das Sinnbild von Bürokratie. Mhm. Und Weiß liefert quasi den Rahmen, aus dem der Wunsch entsteht, dass man so etwas hat, was eben das ganze Leben ordnet. Und Blau liefert dann die Mittel dazu, weil das ist natürlich, Blau wäre dann in dem Fall, okay, um eine gute Bürokratie zu haben, brauchst du gute EDV, brauchst du schlaue Leute, die aber schon gern auf Details in Gesetzen achten, und das alles kann halt existieren, weil sich der große Pulk der Menschen oder anderen Wesen einig ist, dass es im Großen und Ganzen schon gut ist, wenn man jemanden hat, der dafür sorgt, dass man nicht zu schnell fährt auf der Straße, dass man vor Kindergarten nicht, weiß ich nicht, Feuerwerkskörper zünden darf den ganzen Tag oder so. Das kommt ja meistens, das Weiße ist immer so dieser Wunsch nach, ich möchte gerne, dass es ruhig und gesittet zugeht. Und das Blaue sagt halt, das ist perfekt. Dazu haben wir Videoüberwachung und automatische Kennzeichenerfassung. Und was war jetzt hier, Fingerabdrücke im Personalausweis? Sowas
ist für mich dann immer, heute.
Das ist, was Weiß so was Blau so mitliefert zu diesem Wunsch von Weiß. Mhm. Es soll schon alles sehr ordentlich sein in meiner Straße.
Jetzt wollte ich gerade fragen, wie macht denn sowas Spaß zu spielen? Aber dann hast du diese Beispiele gebracht, dass man vom Kindergarten bremsen sollte. Dann dachte ich, natürlich, das will ich auch. Aber warum möchte ich denn so einen Gesetzestext spielen wollen? Also was ist denn so die Faszination an Blau-Weiß?
Sicherheit, oder? Du hast eine große Sicherheit.
Es ist auch Macht. Also man muss ja Control zu spielen. Also das ist ja flavortechnisch, ist es Bürokratie, und Control ist es in der Mechanik, und es ist auch mächtig. Also man muss ja sagen, egal wie langweilig oder nicht langweilig man das findet, der Control-Spieler hat schon einen großen Anteil dran, wie das Spiel abläuft. Und ich kann durchaus das verstehen, den Anreiz, dass man das machen möchte. Weil man ist im Grunde die Person, die entscheidet, ob es jetzt vorangeht oder nicht.
Findest du das einen guten Aspekt von Magic? Also würde Magic ohne diesen Aspekt noch Magic sein?
Wahrscheinlich nicht. Ich finde, also Control gehört schon dazu. Mhm. Also das braucht man auch, gerade bei Commander braucht man oft mal einen Spieler, der sagt, Moment, bevor du jetzt komplett hier abziehst, da werfe ich dir mal irgendwelche Stöcke in die Speichen auf sehr geordnete Art. Dann schicke ich dir dann dein General in die Verbannung oder verbiete dir einfach, dass du Automobile benutzen kannst oder so. Also mach deine Artefakte kaputt. Lauter sowas. Es ist schon... Ich kann verstehen, wenn man Animositäten dagegen hegt. Ich kann zum Beispiel Control sehr schlecht spielen, weil da mein Puls richtig hoch geht. Weil ich bin zu impulsiv dafür.
Ja.
Und ich kann das sehr schlecht, dieses Abwarten und dann auf den genauen Moment. Deswegen bin ich halt eher Boros. Ich bin eher so, okay, es ist der Besuchungsdurchschluss ist noch nicht da. Ja, der wird aber bestimmt kommen und dann geht's jetzt los ab.
Aber da ist ja eigentlich, eine große Leistung von Weiß, dass sie so das Unwohlsein mit Control Blau zugeschoben haben und eigentlich gar nicht so viel besser sind.
Nee, sind sie nicht. Mhm. Also, man kann sich streiten. Also natürlich, das berühmteste Ding ist ja, ich glaube, das berühmteste Control-Mittel ist ein Counterspell, aber Weiß hat ja genauso viele Sachen. Also jetzt rein mechanisch betrachtet wieder, ist ja Weiß im Grunde die Farbe von Removal. Mhm. So ganz gut wie Weiß noch. Kann wir das sind, sonst wir, niemand.
Ich, Ich will nur der Vollständigkeit halber, bevor wir zu dem Mechanismen rübergehen, noch einmal kurz zur Ergänzung einfach. Wir haben schon über Weiß-Schwarz grob gesprochen, Boros gesprochen, Azorius gesprochen, noch einmal kurz Selesnya mit erwähnen. Selesnya, hier in diesem Color Pie, den ich gefunden habe, steht nochmal Harmony Through Acceptance auf der Seite von Grün. Und die Schnittstelle zum Frieden durch Ordnung ist dann eben die Community, die Gemeinschaft, das in die Breite gehen, auch im mechanischen Sinne, ne, in die Weite. Und ist mir wiederum eine Farbkombination, die ich ziemlich cool finde, die ich total mag und die irgendwie sich komplett anders anfühlt als Weiß-Blau. Und Weiß auch da nochmal eine komplett andere Facette von sich selbst zeigen kann, meines Erachtens.
Ja, für die meisten Leute sind wahrscheinlich Celestia-Decks sind Token-Decks. Mhm. Was cool ist, weil damit hat man automatisch natürlich ein bisschen aggressiveres Gameplay und will irgendjemand mit Kampfschaden kaputt machen. Und das ist eigentlich immer ganz gut, weil dann geht das Spiel auch voran. Was man durchaus ja blau-weiß, also oder weiß-blau, weiß als die Farbe der Folge haben, nicht immer zugute halten kann. Aber Celestia ist, ja, das ist halt. Das verbindet ja im Grunde dieses Geordnete von Weiß mit der totalen Macht der Natur. Ich habe heute noch überlegt als Vorbereitung und dann ist mir das aufgefallen, dass es gibt ja so ein bisschen unterschiedliche Einheitentypen und sowas, was halt so ist. Und ich würde sagen, wenn man mal flavormäßig zum Beispiel nach Kaltheim guckt, da kann man das gut erkennen, weil die Stämme von Kaltheim sind ja auf keinen Fall so hoch entwickelt wie jetzt irgendwie die Ritternation von Benalia oder sowas. Mhm. Die sind ja viel kleiner organisiert und wahrscheinlich eher nach Familien und Verwandtenfamilien, ein Clan halt. Aber wie dein Kalapai gesagt hat, die verbindet halt die Community. Also die möchten, da ist man noch ein bisschen mehr als Individuum, aber man kennt seinen Platz als Mensch beispielsweise in der Welt mit Trollen und Drachen und was ich nicht alles. Und man weiß, okay, meine Stärke liegt halt da drin, dass es noch andere Leute gibt, die den gleichen Platz in dieser Gesellschaft haben. Und wir sind zufällig auch noch verwandt und wollten alle nicht gefressen werden von einem Troll. Und dann bauen wir eine Palisade um unsere Häuser rum. Ja. Und dann ist alles gut. Auf der anderen Seite ist es halt auch, wenn man auf Ravnica bleibt, die Celestia-Konklave ist auch auf den ersten Blick cool. Und auf den zweiten Blick ist es eine absolut gruselige Gehirnwäschesekte, die alle Leute auf ihren seltsamen, leicht militaristischen Hippie-Kurs
zwingen. Mit ihren Sporen.
Genau.
Und auch noch Mörder sind sie auch noch. Seit den letzten Sendern. Genau.
Stimmt. Ich stelle mir das so geil vor, wie so eine Horde so aus Moos und rumliegenden Ästen sich herausgebildete Saprolinge rumgerannt kommen und dann irgend so ein weißer Bürokrat, die so in Reih und Glied irgendwie stellt, so hintereinander, denkt so, die sehen ein bisschen wild aus, aber im Gleichschritt könnte ich damit schon mitgehen. Finde ich ganz gut.
Ja, und man kann sie wahrscheinlich ja klassifizieren. Man kann ja sagen, okay, jeder von denen hat, weiß ich nicht, 5 Appendixe, die Beine oder Arme sind. Jeder ist im Großen und Ganzen irgendwie grün. Sind alle nicht höher als 60 Zentimeter. Und wahrscheinlich würde dann so in dem zynischen Teil von dem Gehirn des Anführers der Saprolinge-Gewehr auch. Und sie eignen sich alle gut, wenn uns mal jemand angreift, dass man die direkt in die erste Reihe stellt. Weil von denen gibt's ganz viele und die sind klein und nicht so wichtig.
Daran könnt ihr auch den weißen Celestia-Spieler sehen, der nämlich alles die gleichen Tokens von den Saprolingen benutzt. Und nicht unterschiedliche.
Ich bin inzwischen dazu übergegangen, wenn ich Decks mit sehr vielen Tokens habe und nicht immer Vigilance, dann sorge ich dafür, dass ich meistens irgendwie 6 von einer Sorte habe, dann sind immer 2 gleiche. Also dann habe ich 3 Paare. Mhm. Dann ist in mir irgendwie der Wunsch befriedigt, dass nicht alles gleich ist, aber gleichzeitig habe ich es trotzdem sehr klar durchgeordnet.
Du bist so ein krasser Boros-Spieler auf jeden Fall. Es ist genau ein bisschen Chaos, aber schön geordnet.
Ja.
Ja, das ist sehr, sehr schön. Das ist sehr, sehr schön. So, und jetzt wieder zurückkommt zu den Mechanismen. Ich fand ja, ich habe Control-Spielen im Commander-Game angefangen zu hassen. Warum auch immer, wahrscheinlich, weil die Spiele so schon lang genug waren und wir halt in so einer Casual-Runde halt auch meistens langsam spielen und die Abende dann extrem ewig wurden durch längeres Control-Spiel. Im Competitive, also jetzt Pauper in meinem Fall, ist das einzige kompetitive Format, was ich spiele, da fand ich es dann wiederum ziemlich cool, wo man dann so Kombos spielen konnte, sich ein bisschen schützen konnte, wo es auch nochmal eine andere Dynamik hat und ein anderes Tempo, was das Ganze mitbringt. Aber da fand ich es wiederum ganz cool, musste es aber auch komplett neu lernen, wie das funktioniert.
Ja, das ist also gerade bei schnelleren Formaten als Commander kann man das gut sehen, das Weiß. Also ja, doch, ich würde sagen, es konkurriert hart mit Blau um die Farbe von Control. Es hat halt eine andere Art von Control. Und auch in Commander kann man eigentlich erkennen, dass wenn man dass es leicht ist, wenn man in einem beliebigen Deck, weil man kann ja die Farbidentität ganz gut auswählen durch den Commander, wenn man ein bisschen controlliger reingehen will, aber zum Beispiel nicht auf Counterspell setzen, also wenn man das Blaue jetzt nicht haben will, wird man trotzdem an dem Punkt ankommen, wo man sagt, dann baue ich ein bisschen Weiß mit rein, weil da habe ich halt wirklich die allerbesten Control-Sachen, ohne dass ich auf Counterspell zurückgreifen muss. Also ich kann sowohl Single-Target-Removal sehr gut spielen, ich kann Board-Wipes holen und ich kann aber selber auch, was ja auch zu Weiß gehört, ich counter eben nicht deinen Board-Vibes, sondern ich mache dann alles von mir unzerstörbar. Was im Grunde ja den gleichen Effekt hat, noch gemeiner ist eigentlich, weil es zerstört ja trotzdem noch von etlichen Leuten irgendwas. Das ist so ein bisschen, Weiß ist so die Farbe, die man reinsplashen kann, weil sie so controllig ist. So für sich allein, klar, da hat man das sehr konzentriert, aber da hat man halt dann nur diese Möglichkeiten, die immer noch sehr viele sind.
Diese Hybris von Weiß kommt auch sehr gut, finde ich, raus in so einem Spruch wie Teferis Protection. Also bevor hier alles platt gemacht wird, das sollen die Menschen nicht miterleben, ich face die einfach alle aus und dann existieren die nicht mehr und das ist für die immer noch besser, als wenn sie jetzt tot wären.
Da triffst du einen wunden Punkt bei mir. Ich habe inzwischen mit Teferi mich etwas versöhnt. Aber Teferi war für mich immer, also sehr lange, es ist immer noch schwierig für mich, aber Teferi war ein ganz schwieriger Charakter, weil im Grunde ist ja das, dieses, was Weiß eben auch macht, dieses, ich entscheide über eure Köpfe hinweg, das ist ja da passiert. Ich meine, im ersten Phyrexianischen Krieg war ja ganz Salphir, stand quasi bereit, gemeinsam mit den anderen Völkern für ihre eigene Welt zu kämpfen. Und Teferi hat gesagt, nee, ihr seid aber meine Leute und ich möchte nicht, dass euch was zustößt und hat die einfach weggeschickt. Und dann hat halt der ganze Rest der Welt, wie eben mechanisch Teferis Protection funktioniert, hat den brutalen phyrexianischen Hammer abgekriegt und Salphir kann dann jetzt in March of the Machine wiederkommen und glorreich alles zerstören. Da fragt man sich, das hätten die auch vorher gekonnt. Also die waren scheinbar ziemlich stark.
Ja, das stimmt, ja. Aber das symbolisiert für mich halt auch immer so ein bisschen so dieses Weiß, ich weiß, was besser für euch ist. Und es ist ja dann auch gar nicht schlecht im Spiel, ne? Also mir passiert ja nichts, meinen Kreaturen passiert nichts, aber so die Idee, die dahinter steckt, die ist schon eine sehr, ja, autoritäre.
Okay, sind wir beim Mechanical Color Pie. Der funktioniert nicht ganz so wie so ein Kuchen, das ist eher so ein bisschen übernommen. Aber was mal gemacht wurde, Mark Rosewater, der Chef vom Research- und Design-Team von Wizards, der hat mal alle Mechanismen für alle Farben verteilt in eine Primärfarbe, primäre Mechanismen, die quasi immer und auf jeden Fall in dieser Farbe kommen, sekundäre, die so manchmal kommen und tertiäre Mechanismen, die so manchmal da drin vorkommen. Ne? Zum Beispiel bei Weiß wäre es sowas wie, dass Weiß mal einen Counterspell bekommt. Sehr selten gibt's aber. Genau, und jetzt mal die Frage an euch. Ihr habt schon ein paar Sachen aufgezählt, wie zum Beispiel Unzerstörbarkeit. Nennt doch mal so ein paar ganz typische Mechanismen, die Weiß hat, die hier bei Primary eingeordnet sind. Vielleicht habt ihr es eh vor euch, ansonsten ratet einfach mal. Ihr werdet ziemlich wahrscheinlich richtig liegen.
Also, ich würde auf jeden Fall sagen, dass, wenn man so die gesamte Geschichte betrachtet, das First Strike, also Erstschlag, ist sehr Weiß.
Auf jeden Fall.
Daraus folgend ist Double Strike übrigens auch Weiß. Ich weiß nicht, wie es genau, wie hoch es jetzt da eingeordnet ist,
richtig,
aber es gehört auch dazu.
Richtig, ja.
Und Lifelink ist auch, da weiß ich nicht, ob es sekundär ist, aber Lifelink ist für mich auch sehr Weiß.
Primär, ja, ist auch ein primäres Ding. Heißt nicht, dass es in einer anderen Farbe nicht auch als primär erscheinen kann, ne? Also es gibt dann keine Exklusivansprüche sozusagen auf den Mechanismus. Ja, super. Martin, jetzt bist du dran. Nenn du doch mal ein paar Sachen.
Was ich immer mit Weiß verbinde, ist, dass es tatsächlich sein Removal immer sehr situativ hat. Also, dass zum Beispiel eine Kreatur einmal erst angegriffen haben muss, bevor ich sie zerstören kann oder dass immer irgendwas Schlechtes mir angedroht wird, bevor ich drauf reagieren kann. Also dieses Destroy Attacking Creature oder so.
Mhm, genau. Oder eine blockende Kreatur oder eine Kreatur, die eine bestimmte Größe hat.
Genau, ja.
Zum Beispiel all das, genau. Es gibt noch eine Bedingung, wie Weiß Sachen zerstören kann. Eine ganz klassische.
Na, also wie meinst du jetzt, mechanisch würde ich sagen, ist ins Exil schicken, ist sehr weiß.
Nee, zerstören wirklich. Ich meine wirklich
destroy. Okay, wenn's okay, dann ja, weiß hat die meisten Board-Vibes.
Richtig, ganz genau. Wenn sie was zerstören, dann gleich alles.
Ja.
Genau, Wrath of God zum Beispiel, ne? Zerstöre alle Kreaturen.
Ja, das ist
eine sehr weiße Karte. Und halt Exil, Sachen, die ins Exil schicken, auf jeden Fall. Martin, du hast auf jeden Fall noch was, was du
ja,
vorhin auch schon
also
mal
dieses,
genannt hast.
Dieses Taxing bei Weiß, also dass dann wirklich auch bestimmte Sachen ist, das hat es, glaube ich, auch mit Blau gemeinsam.
Erklär mal kurz, was das bedeutet.
Also, dass bestimmte Effekte oder bestimmte Aktionen nur ausgelöst werden vom Gegner, wenn er noch eine Strafgebühr bezahlt. Ja. Oder ich einen Vorteil habe, es sei denn, der Gegner zahlt diese Strafgebühr, zum Beispiel ein Mana, zwei Mana bei bestimmten Sachen, sonst kann ich eine Karte ziehen und meine Kreatur kann sonst angreifen und also so dieses Besteuern von, im wahrsten Sinne von bestimmten Aktionen.
Ja, gibt eine Karte, Grundsteuer heißt die. Land Tax. Ja. Ist aber tatsächlich keine, die besteuert in dem Fall.
Genau,
leider.
Das
mechanisch,
ist die Ironie an der Sache.
Finde ich auch ein bisschen schade, dass anderes. Die letztes Jahr nicht neu entworfen wurde in Deutschland oder für Deutsch, weil es ja die Grundsteuerreform gab.
Ja. Da musst du erstmal 6 zahlen, dann kriegst du 4 Züge später, kriegst du 5 wieder raus, ja. Musst dann aber im Folgezug nochmal 3 zahlen und dann wird irgendwas zerstört von
genau.
dir.
Ja, ich sag noch mal kurz, was Grundsteuer macht. Land Tax ist eine Verzauberung. Ne? Verzauberungen sind auch ein klassisches weißes Ding, hast du ja auch schon genannt. Mhm. Zu Beginn deines Versorgungssegments und falls ein Gegner mehr Länder kontrolliert als du, kannst du deine Bibliothek nach bis zu 3 Standardlandkarten durchsuchen, sie offen vorzeigen, auf deine Hand nehmen und danach mischen. In Commander eine sehr gern gespielte Karte, die kostet nämlich nur 1 weißes Mana und ist auch monetär auf jeden Fall ein bisschen was wert. Ich weiß nicht, die wurde zwar jetzt einige Male neu gedruckt und entspricht auch so dem, wie Wizards versucht, Weiß in Commander stärker zu machen, ne, durch solche symmetrischen Effekte. Ja, genau. Das finde ich übrigens auch noch ganz spannend, die symmetrischen Effekte, die in letzter Zeit auch mehr geworden sind, ne, dass irgendwie du und ein Gegner deiner Wahl ziehen geht 3 Karten, ne, weil irgendwie, wie hieß die, Geheimes Rendezvous oder so?
Genau.
Genau, die fand ich zum Beispiel ganz toll. Sowas ist natürlich in einem Spiel mit mehr als 2 Personen fantastisch.
Oder wenn jemand mehr Länder hat, dann darfst du auch noch 1 raussuchen oder so.
Ja, genau.
Ja, das ist oft so. Also Symmetrie heißt bei Weiß ja auch gleichzeitig oft, dass es ein Aufholeffekt ist, weil Weiß kann sich eigentlich mit keiner Mechanik ganz vorne hinsetzen, weil das so der Philosophie der Farbe widerspricht. Die wollen ja, dass alles gleich ist. Das heißt, das ist ein bisschen ironisch, weil der König würde in der weißen Gesellschaft trotzdem mehr zu sagen haben als der Rest. Aber generell sagt Weiß halt, okay, wir sollten alle gleich viele Länder haben, wir sollten alle gleich viele Kreaturen haben. Und wenn das alles nicht so gegeben ist, dann sollten wir alle gleich viel zerstört werden.
Ah, wunderschöne Karte. Die stelle ich auch kurz vor. Balance. Kostet 1 und ein weißes, eine Hexerei, ist in Commander gebannt. Ich spiele sie trotzdem in Absprache immer vorher, weil ich mal eine geschenkt bekommen habe und sie einfach spielen will. Alle Spieler opfern so viele Länder, bis alle Spieler gleich viele Länder im Spiel haben. Wenn es das schon wäre, wäre es schon fies genug, aber es macht's noch für andere Dinge auch. Der Spieler, der die wenigsten Länder hat, darf aber jetzt keine Länder opfern. Ach so, ja, genau, bla bla bla, das ist noch so ein Zusatz, ne? Das ist einfach nur alle so viele von auf die Anzahl der geringsten Länder und der nicht nochmal alles irgendwie raushauen kann. Dann gleichen alle Spieler die Anzahl der Karten, die sie auf der Hand haben und die Anzahl der Kreaturen, die sie im Spiel haben, nach derselben Methode einander an. Allein wie das formuliert ist, zeigt, dass diese Karte schon lange nicht mehr überarbeitet wurde und der Text einfach fantastisch umständlich klingt, aber ja. Alle haben quasi die gleiche Anzahl Kreaturen, gleiche Anzahl von Karten auf der Hand und die gleiche Anzahl an Ländern im Spiel. Und das kann so ein Spiel natürlich unfassbar lahm machen, wenn man das ausnutzt.
Das hat also auch eine Karte, also ich finde das ist schön, dass es die in der Magic-Geschichte gibt, weil die drückt ja so Entwicklung von der Farbe gut aus. Rein vom Spielspaß-Design her kann ich schon verstehen, warum die gebannt ist und die würde heute wahrscheinlich auch durchfallen, weil im Grunde macht die ja wirklich wenig. Du kommst ja nicht mal mit den klassischen weißen Mitteln drumrum, dass du deine Sachen unzerstörbar machst. Weil du musst es ja opfern. Also es gibt keinen Weg, die ganze Sache asymmetrisch zu machen, wo man dann sagen könnte, okay, dann ist es eine Karte, die ein Spiel beendet, weil dann ist irgendeiner so weit vorne, dass das einfach einsackt. Das ist ja nur, okay, es sieht schlecht für mich aus, gleich sieht es für euch genauso schlecht aus. Mhm. Aber es ist trotzdem eine schöne Karte mit einem sehr schönen Artwork.
Definitiv. Also es gibt doch so ein paar Sachen, die jetzt nicht genannt, es gibt natürlich sehr viele Details.
Was
irgendwie.
Verbindest du denn mit Weiß? Also was
ich was? Persönlich,
ja.
Also ich habe eine starke emotionale Bindung zu meinem Primars-Deck, was genau einfach ein mono-weißes Deck ist, was Katzen ins Spiel bringt. Das heißt, ich spiele gern mono-weiße Katzen, wenngleich ja die Katzen mittlerweile ziemlich zweifarbig, also ziemlich in Rot-Grün hineingerutscht wurden, was eigentlich meines Erachtens fast sogar mehr Sinn ergibt, aber ich kann einfach weiß-grün Katzen nicht spielen. Ich muss mono-weiße Katzen spielen. Mono-weiße Katzen mit Tokens und Equipment am liebsten. Und da gab es in den letzten Jahren tatsächlich ein bisschen neuen Stoff, den man da so bekommen hat. Ansonsten verbinde ich auch immer die Angst vor Stacks, also vor irgendwelchen Effekten, die mich daran hindern, also wenn mein Gegner weiß spielt, die mich daran hindern, irgendwelche Dinge zu tun, wie du schon sagtest, diese Besteuerung von Effekten, ne? Ghostly Prison, die Gegner dürfen dann nur noch angreifen, wenn sie 2 beliebige Mana pro angreifender Kreatur zahlen und sowas. Ward ist auch so eine primäre Sache von Weiß, ne? Also dass man quasi Schutz gibt und dafür aber Mana bezahlen muss. Witzigerweise ist aber Hexproof, Fluchsicherheit, eine tertiäre Eigenschaft von Weiß.
Okay.
Was mich jetzt tatsächlich ein bisschen überrascht hat. Und dann natürlich Pazifismus, ne? 1 und ein weißes Mana, die Kreatur ist eine Aura, verzaubert eine Kreatur, die kann ich angreifen und nicht blocken. Das ist super, das super stimmt, weiß.
Ja, ja auch. Ich habe mir dafür als Beispiel noch rausgesucht, Stony Silence ist auch für einen und einen weißen Enchantment und sagt, aktivierte Fähigkeiten von Artefakten können nicht aktiviert werden. Mhm. Das trifft auch den Weißspieler, aber logischerweise wird man als, wenn man diese Karte im Deck hat, wird man sein Deck halt so aufgestellt haben, dass man vielleicht 3 Artefakte hat, während sich alle anderen schwerstens auf ihre Artefakte verlassen. Das ist auch so ein bisschen so dieses, wo man so ein klein wenig in die hinterlistige Seite von Weiß reinschauen kann, weil meistens, da würde der Azorius-Senat wieder ins Spiel kommen, meistens gibt es ein Schlupfloch, das dann sagt, ja gut, aber das Ordnungsamt darf immer 60 fahren innerorts. Ja. Das braucht nur eine entsprechende Plakette. Und dann kannst du dich schon beschweren, hast aber halt kein Mittel in der Hand, weil es steht ja irgendwo.
Ja, ach schön, ich sehe gerade Primas in so einer dunkelblauen Uniform mit so einem Block in der Hand durch die Straßen laufen.
Wo kommt denn das eigentlich her, dass das Equipment auch so eine weiße Geschichte ist? Also gibt es da irgendwie eine flavormäßige Herleitung, dass das Equipment auch oft mit Weiß verbunden wird?
Macht's auch gern mit Rot, ne?
Ja.
Ja, also sind
Weiß und diese Soldatenausrüstung oder?
Ich glaube auch. Ja. Ich glaube, es kommt daher, weil man am ehesten das mit Rittern und Soldaten und so verbindet. Das ist ja auch ein bisschen anders. Also Rot, inzwischen spielen sie ja beide auch viel aus dem Friedhof. Es kann ja Weiß auch gut. Bei Rot ist halt mehr so, ja, du nutzt halt deine Artefakte, dass du sie auch wegopferst und Weiß möchte halt ein Schwert schon haben, weil es ein Schwert ist.
Mhm. Okay.
Das wäre zumindest jetzt so mein Ansatz, aber das ist ja, wenn man mal guckt, die richtig fiesen weißen Decks, die funktionieren ja wirklich mit Equipment oder generell Artefakten richtig, richtig gut. Die sind dann fast wieder ein bisschen langweilig zu spielen, weil wenn man sowas hat wie so ein Teshar-Deck, also Teshar Ancestors Apostle, kostet 3 und ein Weiß und ist ein 2-2, passenderweise übrigens auch für Weiß, das haben sehr viele Kreaturen, da haben 2-2 fliegender Bird Cleric und er sagt immer, wenn du einen historischen Zauberspruch sprichst, darfst du eine Kreatur zurückholen mit Mana-Wert 3 oder weniger aus dem Friedhof und die direkt aufs Schlachtfeld bringen und das ist da muss man, glaube ich, wenn hier ein Commander-Spieler das hört, der weiß natürlich sofort, dass man damit ungefähr 6000 unterschiedliche bösartigste Mechaniken zusammenrühren und was ganz Schlimmes daraus machen kann. Das ist auch was Weiß kann. Also das Artefakte, ja, gehören dazu.
So, jetzt habe ich ein kleines Spiel für euch zwei vorbereitet.
Oh ja.
Und ich hoffe, dass ich nicht zu weit daneben liege mit dem, was ich hier recherchiert habe. Denn ich habe mir mal ein bisschen angeguckt, welche Kreaturentypen in Weiß so herumschwirren und habe mir mal die 9 häufigsten Kreaturen rausgeschrieben. Warte mal.
Okay.
Ich habe mich verschrieben. Sekunde. Hier, das kannst du nachher rausschneiden, Martin.
Mhm. Oder drin lassen.
Oder drin lassen?
Nein, rausschneiden.
Genau, und ich habe jetzt ein Spiel, und zwar von den, ich hoffe, ich habe keins übersehen, aber von diesen neun. Ihr müsst jetzt abwechselnd jeweils einen Kreaturentyp nennen. Ja?
In weiß.
Und müsst einen von diesen neun meisten in weiß vorkommenden Kreaturentypen nennen.
Mhm.
Und dann bekommt ihr entsprechend viele Punkte. Also wenn ihr den häufigsten nennt, dann bekommt ihr 9 Punkte. Und wenn ihr den am wenigsten häufigen von diesen 9 nennt, bekommt ihr 1 Punkt. Das macht ihr abwechselnd. Es ist schade, dass es ungerade ist, die Zahl. Das heißt, wenn ihr daneben legt, dann macht die andere Person weiter. Ihr werdet bestimmt auch mal daneben liegen, könnte ich mir vorstellen. Und dann gucke ich mal, wer am Ende am meisten Punkte hat. Und ich würde sagen, Jochen als Gast kriegt einen Vortritt, Martin. Ist das für dich okay?
Das ist absolut okay. Genau. Schieß los.
Okay, also ich gehe jetzt mal, es gibt ja immer so Typ-Kombinationen. Jetzt gehe ich mal nicht auf
das. Ich brauche einzelne, na klar, natürlich.
Ja, genau. Ich sag jetzt einfach mal, weil ich das andere langweilig finde, sag ich Soldier. Also Soldat.
Sehr gut. Damit hast du 8 Punkte. Das ist das zweithäufigste Kreaturentyp. Es gibt übrigens, das hätte ich vielleicht vorher noch sagen sollen, 2437 Kreaturen in weiß im Paper Magic und ist damit die Farbe mit den zweitmeisten Kreaturen. Nach grün.
Okay.
Ja. Wer hätte das gedacht? Gut. Jochen hat 8 Punkte, hat Platz 2 genannt. So, Martin, jetzt darfst du einen der anderen nennen.
Ja, den Platz 1 finde ich wahrscheinlich auch langweilig, wenn es der gleiche Platz 1 ist.
Ihr könnt euch gerne zum Schluss, für den Schluss
aufnehmen. Ja, dann nehmen wir uns den Schluss auf. dann sage ich doch auch mal, hier Katze, weil du das in deinem Deck hast.
Gut, Katze ist auf Platz 8. Damit bekommst du 2 Punkte. Es gibt 114 Katzen. Übrigens 524 Soldaten. Von diesen 2437. Das kann aber auch natürlich sein, dass ein Soldat, ein Katzensoldat auch dabei ist zum Beispiel.
Natürlich. Ne?
Also der zwei Kreaturentypen vereint. Wird dann gegebenenfalls einfach doppelt gezählt. Mhm. Also einmal für Katze und einmal für Soldat.
Okay.
Gut, Martin 2, Jochen 8.
Gut, ich gehe in der Hierarchie der weißen Armeen 1 nach oben und sage Ritter, Knight.
Das ist gut. Damit gehst du allerdings in der Reihenfolge ein bisschen nach unten. Das ist nämlich auf Platz 4 mit 208 Karten. 208 Karten, damit bekommst du 6 Punkte, landest bei 14 Punkten. Ja, es gibt noch etwas zwischen Soldat und Ritter und es gibt noch etwas über Soldat.
Mhm. Ich kann es mir schon vorstellen, aber ich muss es mal muss
gut,
überlegen.
Martin, du bist dran.
Na, ich sag mal Vampir, weil es gab ja dann doch einige auch weiße Vampire.
Nicht in der Top 9.
Nicht in der Top 9.
Warte, ich kann kurz mal nachschauen. Das muss ich allerdings nochmal eingeben, weil die kleine.
Also rein weiß wahrscheinlich gibt's
gemerkt. Den, ja. Es gibt nur 28 mono-weiße Vampire.
Ja, okay.
Ne? Wir gucken übrigens nach mono-weißen Karten.
Okay.
Mhm.
Ja, Vampir dachte ich auch, aber Papiere sind schon auch sehr schwarz. Die wurden, glaube ich, die wurden in Ixalan erst sehr, sehr stark in weiß auch gedruckt.
Ja. Eigentlich ist Vampir ja eine der Flavor-Kernfiguren von der Farbe Schwarz.
Das stimmt,
in Magic. Und das war ja damals das Erfrischende an Ixalan, dass man halt irgendwie plötzlich so Vampire hatte, die sehr ordentlich sind, sag ich's mal.
Ja, so wie die Mumien auf Amonkhet, auch die Zombies auf Amonkhet als Mumien.
Ja.
Da kommt die Zombie-Apokalypse, aber sie reichen dir noch einen Drink und fächeln dir Wind zu mit so einem Palmwedel.
Ja. Ja.
Also 23 von den 28 mono-weißen Vampiren findest du in Ixalan.
Okay. Ja, dann kann Jochen
jetzt kannst du noch weiter vorbeiziehen, Jochen.
Davonziehen.
Gut, dann gehe ich jetzt logisch noch einen logischen Schritt nach oben und sage Engel, Angel.
Oh. Richtig, das ist auf Platz 1, 2, 3, 4, 5. Und damit bekommst du 5 Punkte. Engel gibt es insgesamt 179. 71 mono-weiße Engel gibt es in Magic. Paper Magic.
Jetzt habe ich 1, 1, 2, 2 und 4, 4er durchgearbeitet.
1, 1, 2, 2 und 4, 4er? Verstehe. Die Power Toughness.
Genau, das Soldier sind die kleinsten, dann kommen Ritter und dann kommen. Es gibt natürlich etliche Engel, die was anderes haben. Es gibt auch genügend Ritter, die was anderes haben. Aber ich glaube, so der generelle Schlüssel ist 2-2 für Ritter, 4-4 für Engel.
Ja. 1-1 für Soldaten.
Genau.
Okay. Na los, Martin. Komm, jetzt mach mal einen großen. Brauchst ein paar Punkte. Du hast nämlich 2-19 steht's gerade.
Kleriker, sage ich.
Sehr gut. Platz Nummer 3 hast du damit getroffen. 337 Kleriker gibt's in Magic. Und damit kriegst du 7 Punkte, landest bei 9 Jochen 19. Jochen.
Okay.
Okay, wir wollen ja alle noch nicht das Langweilige angreifen, deswegen gehe ich jetzt.
Gleich ist es weg. Gleich
mir
ist es
auch weg. Schon nichts mehr ein, aber
ich gehe jetzt auf was auch weiß sein kann, aber nicht so häufig weiß ist. Mal schauen, ob es in den Top 9 ist. Ich gehe auf Warrior, also Krieger.
Ja, Platz Nummer 9 mit 109 Karten. Damit hast du glatt 20 Punkte. Und Martin, du bist wieder dran.
Ich überlege gerade, nee, das ist Quatsch.
Komm, mach mal das Hohe, damit es spannend wird, damit es spannend bleibt.
Na gut, dann sage ich jetzt Human.
Richtig, Nummer 1, 1039, ja. Also fast doppelt so viele wie Platz 2 mit den Soldiern, 524. Gut, dann bleibt es nämlich spannend, Martin. Damit hast du 18 und Jochen 20. Zwei Kreaturentypen müsst ihr noch nennen. Und wenn ihr einen findet, den ich übersehen habe, dann gibt's noch mal extra Punkte. Kriegt er 5, einfach glatt 5 Punkte.
Okay.
Aber die beiden, die müsst ihr mal finden. Ist nicht so mega easy, aber wenn ihr es wisst, dann ist es so.
Ich gehe mal auf Bird, Vögel.
Sehr gut, das ist Platz Nummer, jetzt muss ich kurz zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Platz Nummer 7. Gibt 3 Punkte, es gibt 133 Vögel im weißen Magic. So Martin, und jetzt musst du schon einen Kreaturentypen nennen, den ich übersehen habe, weil du hast 23 Punkte und für den letzten Kreaturentyp gibt's nur, Jochen hat 23 Punkte, du hast 18 und für den verbliebenen Kreaturentyp gibt's nur 4 Punkte, aber du kannst noch Ehrenwert aufschließen.
Okay. Dann überlege ich mal so, also aus meinem Arcadia-Stack könnte ich jetzt noch Wall anbringen.
Oh, das habe ich gar nicht geguckt, warte. Jetzt muss ich noch mal gucken. Vielleicht ist die noch mit irgendwo da drin gelandet. Wenn die zusätzlich ist, dann, nee, gibt 30 weiße Mauern.
Okay.
Das ist zu wenig.
Na gut, dann,
Dann Jochen, kannst es eindeutig beenden.
Puh, jetzt muss ich mal überlegen.
Wenn es nicht weißt, gebe ich dann Martin einen Tipp.
Ja, ich guck mal, ob mir noch was einfällt, aber ich hatte schon Soldiers, Knights, was gibt es denn, was es früher gab, aber inzwischen gibt's ja auch nicht mehr alle Sachen. Ich nehme mal für Weiß Phyrexianer.
Habe ich schon geguckt, es sind 3.
Nee, ah, stimmt
Mono-Weiße. Nicht. Das stimmt nicht, nein, stimmt
mehr
nicht.
Sein, oder?
59, entschuldige, das habe ich verwechselt mit den Eldrazi. Da waren es nur 3 oder 2 und die sind auch nur auf der Rückseite von der weißen Karte, auf so einer Flipkarte.
Ja.
Nee, reicht noch nicht für die Top 9, die 59. Wie gesagt, den Platz 9 hatte 109 Karten. Gut, Martin, jetzt komm. Mach den Tasties alle Ehre
jetzt
und lass Jochen nur mit einem Punkt Abstand gewinnen.
Okay, also es wird wahrscheinlich nicht sein, wenn Jochen jetzt schon so wissend sich vor die Stirn schlägt. Dann ich sag noch Kithkin.
Ich glaube, nein. Aber ich guck kurz mal, vielleicht hast du die 5 extra Punkte. Nein, 47 Karten, Kithkin. Ja. So, gut, Jochen, okay. Komm. Dann Platz Nummer 6, hau rein.
Es fiel mir wie Schuppen von den Augen. Hoffentlich stimmt jetzt auch. Es sind Geister, Spirits.
Ja, das ist richtig.
Ah, sehr gut.
Platz Nummer 6 in die Spirits. 159 gibt's davon. Und Jochen hat mit 27 zu 18 Punkten gewonnen.
Herzlichen Glückwunsch.
Sehr gut.
Das ist schon.
Das Human, da sieht man auch direkt, wie so eine Gesellschaft wahrscheinlich aussieht, die von so einem weißen Ritterstaat beherrscht wird. Da sind halt sehr viele Humans und ein paar Birds und 2, 3 Katzen. Genau.
Die Vögel haben mich allerdings überrascht, muss ich sagen. Das habe ich auch erst gesehen, als wir die Liste durchgeblättert haben und gesagt haben, noch ein Vogelsoldat und noch ein Vogel und dann ein Vogelkatze irgendwie, ne? So eine Katze, die auf so fliegt halt irgendwie. Ja, das war irgendwie interessant.
Kannst du mal spaßeshalber noch Archons gucken?
Ich glaube, Archons gibt es wahrscheinlich insgesamt zu wenige. Gibt's aber Birds sind, die sind 15. Aber dann auf keinen Fall primär. Aber Weiß ist ja durchaus auch eine Farbe, die fliegend sich mit Blau teilt.
Ja, ist eine der primären Mechanismen für Weiß.
Fliegen. Allein durch die ganzen Engel.
Ja, Engel, eben dann noch Vögel und Spirits sind ja auch, können ja auch in den meisten Fällen fliegen, außer man ist auf Kamigawa unterwegs.
Oder auf Strixhaven.
Stimmt. Aber die haben auch meist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind deren Spirits auch oft, also die generischen Spirits sind rot-weiß, oder?
Genau, die sind diese 3-2.
Das bestehen aus Steinen.
Ja, genau, das sind diese Historiker.
Die Lore-Schulfach.
Genau. Kundhort.
Kundhort, ja, genau. Genau. Ja, dann lass uns doch noch mal ein bisschen so über so ein paar außergewöhnliche weiße Sachen sprechen. Ich habe gerade schon erwähnt, es gibt so Counterspells in Weiß, wo man es irgendwie nicht so richtig vermutet, aber es ist jetzt auch nicht so mega abwegig. Und ich fand ja immer ein bisschen, und Jochen, darüber hast du auch schon im Commander Compass ein paar Mal gesprochen, über die extrem böse Seite von Weiß in Form der weißen Phyrexianer und Phyrexianerinnen und vor allem Elesh Norn. Da möchte ich einfach nochmal, dass du uns die Ehre erweist, hier kurz über die weißen Phyrexianer zu sprechen. Und vielleicht auch jetzt mit dem, wie sie im letzten Jahr noch so ein bisschen erweitert wurden. Denn die haben ja wirklich die übelsten, evilsten Artworks auch erhalten.
Ja, das ist, ich kann gleich sagen, das ist was, was mich persönlich immer so ein bisschen zerreißt, weil ich finde, da trifft mich die Faszination des Bösen halt voll. Also das gibt, habe ich bei Weiß sowieso, aber natürlich Neu-Phyrexia unter Elesh Norn, muss man ja so sagen, ist ja die unangefochtene Anführerin dann gewesen.
Mhm.
War ja eine sehr clevere und coole auf den Kopfstellung von dem alten Phyrexia, weil das war ja, das ist ja schwarz. Also Yawgmoth ist halt schwarz und es war im Grunde, ging es ja beim alten Phyrexia nur darum, dass Yawgmoth gerne kriegen will, was Yawgmoth gerne mag. Und dazu baut er sich halt alles Mögliche auf. Und das war ja eigentlich, war ja lange Zeit, bis wir dann jetzt zu den letzten Sets kamen, war es ja auch so, dass das der Anschein war, den Elesh Norn erweckt hat, dass es komplettes Gegenteil ist, dass es eben darum geht, dass da wirklich jemand religiös überzeugt ist, dass am besten für alle wäre, wenn sie in die Umarmung von Phyrexia kommen würden. Und auch nicht unbedingt so wie Sheodred auf der schwarzen Seite das will oder Vorinclex bei Grün, noch so ein bisschen mit Chingitaxias, weil man braucht ja schon auch ein bisschen Fortschritt und natürlich gar nicht Urabrask in Rot, weil das sind alles nur Chaoten. Und dann haben sie es ein bisschen, das hat mich so, hat mich etwas gestört. Mhm. Dann haben sie es ja aufgebrochen und dann war ja im Grunde der große Charakterfehler von Elesh Norn war, dass es doch immer nur um sie ging.
Mhm.
Was ich auf der einen Seite sehr clever finde, weil ich glaube auch bei vielen Diktatoren und so, da ist es augenscheinlich, da geht es eben nur um Person X. Und um niemanden sonst, egal was die sagen. Aber ich fand als Bösewicht, als Schurkencharakter fand ich Elesh Norn stärker, als sie nicht in diesem, aber ich, es dreht sich alles um mich und ich bin Elesh Norn und ich möchte angebetet werden auf diesem Pfad war, sondern als es wirklich, das liegt daran, also ich schweife nochmal kurz ab. Gute Schurken sind für mich glaubhafte Schurken. Das heißt, die müssen denken, dass es besser ist, was sie tun, als was andere machen. Also das macht sie ja dann gleichzeitig auch, das macht es ja spannend, gegen die zu kämpfen, weil natürlich würde der Held, der den Schurken niederringt, wird irgendwo seine eigene Sehnsucht nach irgendwas da drin wiedererkennen in den allermeisten Fällen, zum Beispiel nach allumfassenden Frieden. Und das ist halt was, was dann für mich das Spannungsverhältnis zwischen den Guten und den Bösen irgendwie cooler und interessanter macht, als dann nochmal einen Bösewicht zu haben, so wie es auch mit Nahiri dann schon gegangen ist, die halt im Grunde sagen, eigentlich am Boden aller Dinge steht, dass ich ein sehr kleines Ego habe und verletzt wurde und deswegen werdet ihr jetzt alle zu Phyrexianern oder versteinert.
Mhm.
Das war hart für mich.
Also mich spricht diese Welt, auch wenn ich sie irgendwie so ein bisschen verabscheue, immer ästhetisch aus irgendeinem Grund an. Irgendwas macht das mit mir, was mich selber immer so ein bisschen schuldig fühlen lässt, wenn ich dann diese Illus sehe, wo es dann wirklich so mega gory halt auch aussieht, ne, mit diesen vielen Blut und roten freiliegenden Muskelfasern und so. Aber es hat halt auch was ziemlich Edles, ne, durch diese Keramikplatten, die da die diese ganzen Wesen umgeben und auch so eine gewisse Eleganz, die sie in den Illus haben, ne, oder eine Symmetrie auch, die sich oftmals ergibt irgendwie.
Ja.
Und gerade dieses Symmetrische, finde ich, passt halt wunderbar zu Weiß.
So ein bisschen so diese Borg-Idee dahinter, ne, also das eigentlich wollen wir ja nur alles perfektionieren, aber es kommt in einem schöneren Gewand daher als die Borg.
Die haben auch so eine weiße Haut, die Borg.
Ja, wobei ich bin nicht tief im Star Trek drin, aber ich glaube, die Borg ziehen es doch bis zum Ende durch mit ihrer Motivation. Also die haben ja, da ist nicht deren tatsächliche Motivation wirklich, dass es besser ist für das Universum, wenn alle Borg sind. Und es gibt nicht eine Person dahinter, die das nur für den persönlichen Vorteil macht.
Na, sie haben dann mal irgendwann die Borg Queen eingeführt, die auch so eine Art Elesh Norn ist, die jetzt aber, glaube ich, nicht die größte Achillesferse der Borg war. Die haben sie einfach nur gebraucht, um so einen Antagonisten zu haben in der Serie oder in den Filmen.
Ist halt besser darstellbar, wenn du eine Schauspielerin filmen musst, als
das Kollektiv.
Alle. Ja, genau.
Ja, das stimmt.
Oder so eine seelenlose Stimme oder so eine gesichtslose Stimme, die sie dann oftmals sind. Aber ich fand, das haben sie auch, bringen sie zumindest, jetzt müssen wir ja gar nicht über Star Trek sprechen, aber trotzdem irgendwie immer ganz gut rüber. Mhm. So, auch im ersten Kontakt, toller Film.
Das ist ein sehr guter Film, genau.
Ja. Genau, dann habe ich noch eine, ich würde einmal rüber switchen, noch eine andere ungewöhnliche Karte, die aber total, ja, legendär ist in Weiß, nämlich die Savannenlöwen. Die Savannah Lions.
Ist gar
einfach
nicht
nur eine weiße Vanilla-Karte, die 2-1 ist. Und ich frage mich, warum ist das eine weiße Karte und keine grüne Karte? Klar, der Savannah, der Löwe lebt irgendwie in den weiten, ebenen Steppen irgendwie, aber ist einfach, war eine sehr lange Zeit eine sehr, sehr starke Kreatur.
Ja, man, es ist irgendwie, es ist so beeindruckend, dass das mal eine starke Kreatur war, weil inzwischen die Zeit ging nicht gnädig mit den Savannenlöwen oben.
Nee.
Aber ja, ich würde auch sagen, es gibt, manchmal gibt es so Abweichungen von der Farbidentität. Das haben sie, glaube ich, auch, hat Wizards schon mal gesagt. Also manchmal machen sie auch einfach Karten in einer bestimmten Farbe, weil eine bestimmte Farbe XY nicht hat, aber doch braucht. Zum Beispiel eine kleine, halbwegs robuste Kreatur für wenig Mana. Und ja, hier kommt dann noch dazu, dass es halt in der Savanne ist. Und das Löwen, glaube ich, generell in Magic auch sowieso oft weiß sind, was, glaube ich, damit zusammenhängt. Ich glaube, bei Löwen nochmal im Speziellen, dass Löwen der König der Tiere sind und dass deswegen das im Löwen angelegt was ist, was es in der Natur halt nicht gibt und was es natürlich auch bei echten Löwen nicht gibt. Die sind ja nicht der König aller Tiere. Aber man sagt es halt so und deswegen ist da, es ist ein nobles Biest und deswegen könnte ein Ritter noch verstehen, warum die ganze Savanne dem Löwen gehört.
Ja. Ja, in der achten Edition war es noch Kreaturentyp Löwe, in der 9. Edition wurde es dann eine Katze, aber ist auch wieder eine dieser Karten, wo es, glaube ich, noch besser gewesen wäre, wenn es nur ein Singular gewesen wäre, nämlich der Savannenlöwe irgendwie. Mhm. Aber es sind einfach die Savannenlöwen. Plural. Was aber auch ganz schön ist, weil auf die neueren Illustrationen mag ich tatsächlich noch mehr, egal wie ikonisch die alten sind. Aber ist natürlich auch eine Karte, die in Alpha schon erschienen ist. Und da waren sie natürlich jetzt mit allem noch nicht ganz so sattelfest, wie sie es heute sind.
Ja, das ist richtig. Ich würde aber auch heute, glaube ich, wenn ihnen der Sinn danach stünde, einen Löwen für weiß zu drucken, dann würden sie es einfach machen. Weil man das kann man den Leuten schon noch erklären. Da würde jetzt keine Diskussion ausbrechen, dass irgendwie die Spieler sagen, das passt überhaupt nicht in Color Pie, das muss grün sein. Wahrscheinlich wäre, wenn man heute irgendeinen beeindruckenden Löwen, es sind ja Katzen jetzt, wäre, wie du gesagt hast, wäre es einfach Celestia-Farben und dann wären alle versöhnt.
Ja.
Dieser Wannlöwen klingt auch irgendwie so ein bisschen wie so eine Flippers-Coverband aus dem Sauerland.
Ich habe das immer damit verbunden, als ich eingestiegen bin, gab es noch auf ganz vielen Karten, war ja 5. Edition und so, das hat ja alles noch auf Dominaria gespielt. Und da gab es auf ganz vielen Karten so Flavortexte, wo dann zalfirische Sprichwörter oder so das Liebeslied von Tag und Nacht, ist ja inzwischen ist es eine Karte, die es tatsächlich gibt, aber vorher waren immer nur so Auszüge in Flavortext, zalfirisches Liebeslied von Tag und Nacht. Und Zalfir hatte halt immer dieses, die reiten auf Zebras, die leben in der Savanne, die haben Elefanten und so. Und das war für mich immer, ja, das passt irgendwie alles dazu. Also auch, dass diese Löwen weiß sind, weil Zalfir war für mich auch so ein, es ist ein bisschen exotisierend, muss man natürlich dazu sagen. Die Karten sind auch schon alt.
Mhm.
Aber das war halt so für mich der Inbegriff von, wie würde es aussehen, wenn man einfach Ritter nach Afrika gesetzt hätte, als ich ein Kind war. Mhm. Das fand ich super cool, weil jemand, der mit einer Rüstung und einer Lanze auf einem Zebra anreitet, das ist halt irgendwie schon anders und also das kennt man halt nicht genau so, aber man kennt es gut genug, dass man weiß, wie es läuft.
Mhm.
Ja, also so Richtung auch Wakanda und so, also so eine Zivilisation, die man eigentlich gar nicht mit dem Kontinent verbindet, obwohl es natürlich dort genauso möglich ist und gewesen wäre, ja.
Wakanda wäre auch, glaube ich, also Wakanda wäre wahrscheinlich weiß und blau, würde ich fast sagen.
Würde ich auch vermuten, ja. dass das.
Aber ja, ich glaube auch, die hätten viele Farben. Also die könnte man auch fünffarbig machen, Wakanda, gerade weil die halt, da wird ja Wert drauf gelegt, weil das eben alle Clans beitragen. Da gibt es ja die wilderen Clans, die Forscher.
Oh, das wär toll. Also es kommt ja dieses Marvel-Set, ich weiß, vielleicht machen sie ja irgendwie so ein Commander-Set.
Das ist so ein Black Panther-Ding, ne? Wakanda, so ein fiktiver Afrikanischer
Genau, das ist halt dieses Afrofuturismus, nennt man das. Also so eine positive Belegung von einer Erzählung, die sonst eigentlich gar nicht vorkommt. Und das ist halt, Wakanda ist da ja ein ganz großer Vertreter davon.
Das quasi Atlantis vorprojiziert ins Supermoderne, weil es gibt ja weder Wakanda noch Atlantis, aber man hat ja beiden zugeschrieben, dass da im Grunde alles möglich ist. Und das ist es dann auch.
Oh, jetzt möchte ich gerne Wakanda Commander Deck in dem Marvel Universe Beyond.
Mit fünf Farben. Auf jeden Fall interessant. Jetzt bin ich auch gespannt, ob sie das und ob sie es so umsetzen.
Also Verschwörungstheorien zu Atlantis können wir dann noch auspacken, aber ich bin mir ziemlich sicher, Atlantis gab's. Es gibt sogar eine Theorie, dass die in der Ostsee war.
Ja, so, stimmt, ganz das kurz ich noch. Schon mal gelesen.
Die ist gar nicht so weit mega hergeholt. Ich glaube, dass es mehrere Städte gab, die wie Atlantis vom Meer erfasst wurden nach der Eiszeit. Egal. Wie gesagt, zu den Verschwörungstheorien können wir dann später noch kommen. Jetzt sagt mir doch nochmal, wir haben ja so ein paar Karten schon erwähnt, ne? Aber irgendwie hat ja jeder so seine Lieblingskarten. Was sind denn eure weißen, na, vielleicht nicht unbedingt Lieblingskarten, aber so doch für euch prägende Karten, die ihr gern noch erwähnen möchtet, in Weiß, Mono-Weiß. Könnt ihr gerne einen Moment nachdenken und dann eine reinhauen.
Ich habe, glaube ich, wenn ich mich einschränken muss, nehme ich zwei und die sind beide ein bisschen böse und es ist nicht Alice Norn dabei, sonst hätte die immer einen Ehrenplatz in meinem Herzen.
Na, hau raus.
Aber,
ja, genau, fang gerne an.
Okay, einmal wäre das, was ich inzwischen so für mich entdeckt habe und in echt vielen Decks drin habe, obwohl es mana-technisch recht teuer ist, Martyrsbond, der Märtyrerbund, ich weiß nicht, heißt der, glaube ich, auf Deutsch, kostet 4 und 2 Weiß, ist ein Enchantment und sagt immer, wenn das selber, also der Martyrsbond oder ein anderes Non-Land Permanent, das man selber kontrolliert, vom Schlachtfeld in Friedhof kommen, muss jeder Gegner eine bleibende Karte opfern, die einen Typ damit teilt. Und das ist halt der Inbegriff von dieser Symmetrie, die man aber extrem leicht, das erkennt man ja schon an der Karte direkt, man kann das sehr leicht brechen, diese Symmetrie. Also wenn ich jetzt ich brauche ja nur einen Clou und alle anderen haben aber einen Soulring. Und dann opfer ich den und dann verlieren die Leute ja so viel mehr als ich. Oder was ja auch gut geht in Decks, in denen Weiß mit drin ist, ich opfer halt zum Beispiel einen Sabroling. Aber der andere hat zum Beispiel nur seinen Commander draußen oder nur 2 Kreaturen und ich habe 5 Sabrolinge. Das heißt, meistens hat man ja in Decks, in denen Weiß drin ist oder die nur Weiß sind, hat man eben immer diese Verfügungsmasse, mit der man dann den Hebel ansetzen kann und sagen, aber ich habe im Zweifel habe ich sehr viel mehr Soldaten und Ritter als ihr und die sind auch bereit, sich sofort zu opfern für die gute Sache. Und das sieht bei euren Vampiren aber gar nicht mal danach aus. Dann schaut mal, wie ihr damit klarkommt.
Ich habe von dieser Karte tatsächlich noch nichts gehört, warum auch immer. Und die kostet auch echt nur ein paar Cent und ist auch eigentlich nur so richtig in einem Set rausgekommen, in einem Commander 2012 oder irgendwie sowas. Und im Mystery Booster war sie nochmal drin und zum Signature Spellbook Gideon. kostet 6 Mana, also 2 weiße und 4 beliebige. Aber die ist ganz cool.
Ja, die ist vor allem witzig, weil sie halt explizit sagt, dass wenn, also die sagt sich ja, die nimmt sich selber, die schließt sich damit ein. Also selbst wenn sie direkt weggemacht wird, wird sie noch, weil 6 Mana doch relativ viel sind, wird sie noch alle anderen Leute mindestens ein Enchantment kosten. Wenn sie Glück haben, haben sie irgendeine billige Enchantment Creature oder so. Aber die kostet den Gegner einfach was.
Ah, ja, cool. Hat auch so ein ganz klassisch weißes, ganz klassisches symmetrisches Artwork drauf. So 2 Frauen, die sich gegenseitig Schwerter an den Hals halten.
Ja.
Mit diesem schönen runtergerutschten Heiligenschein, so der so über die Augen geht.
Das mag ich auch sehr gern. Das ist ein sehr schönes, ein bisschen gruseliges Artwork, wenn man genauer drüber nachdenkt.
Ja. Ja, Martin, hast du eine weiße Karte, die du teilen möchtest?
Ja, also ich habe eine Karte, die wahrscheinlich auch jetzt kein großer Geheimtipp ist, aber die einfach unglaublich vielseitig ist, finde ich, weil die durch viele Decks gut reinpasst. Das ist Mentor of the Meek, also Mentor der Sanftmütigen ist, glaube ich, im Deutschen, ne? 2-2 Kreatur, Human Soldier.
Mentor der Sanften.
Genau. Und immer wenn eine Kreatur mit Stärke 2 oder weniger das ins Spiel kommt, kann ich 1 bezahlen und eine Karte ziehen. Also es symbolisiert auch tatsächlich so ein bisschen, dass das Weiß halt mit den vielen kleinen Kreaturen umgeht und du kannst ihn halt unglaublich vielseitig einsetzen mit unglaublich vielen Effekten. Und hast du auch so ein kleines Taxing für dich selber drin, also spielt auch so ein bisschen mit dieser Idee, dass du dann was bezahlst und das, was dafür kriegst. Und ja, es sieht erstmal harmlos aus, aber du kannst natürlich damit unglaublich viel Vorteil im Spiel für dich generieren.
Ja, schöne Karte. Spiele ich in meinem Katzendeck, habe ich da gealtert, heißt Mentor of the Meats.
Das finde ich cool. Ich habe zu der Karte auch...
Hat noch 2 kleine Öhrchen bekommen.
Die Karte ist, die ist ja so ein bisschen, ich spiele die auch eigentlich ganz gern. Inzwischen muss man sagen, gibt's ja schnellere Sachen, also wie diesen neuen Innistrad-Vampir, der das ohne Bezahlen, aber nur einmal pro Runde macht. Mhm. Aber von dem gibt es halt nicht, wie von Mentor of the Meek, ein Magic Online Promo Alter Artwork, oder nee, von Double Masters war das, mit einem Boros-Trainer. Also was ja eigentlich, das ist nicht rot-weiß, aber es ist trotzdem auf dem Artwork, ist dann ein kleiner Goblin und ein menschlicher,
ja, stimmt, ja, schön.
Ein menschlicher Trainer von der Boros-Legion. Und auch noch mit so einem schönen Flavortext mit heute ist der letzte Tag, Garg, an dem du die Krokodile in der Kanalisation fürchten musst. Von jetzt an fürchten sie dich. Das finde ich einfach spitze.
Herrlich.
Ja. Im Englischen ist es auch Crocs, aber die meinen schon Krokodile und nicht die Schuhe, oder?
Also ich, ist beides ziemlich furchterregend, muss ja, ich sagen.
Vor allem als Soldat, wenn du mit deinen Crocs aufläufst. Ja, nee, cooles Artwork, kann ich noch gar nicht, ist schön. Muss ich mir mal überlegen, das zu besorgen. Ist auch nicht so teuer hier, 32 Cent.
Nee, das ist, ich habe mir extra geholt.
Ich habe gerade noch durch Zufall die Version einer Karte gefunden, die ich auf jeden Fall, die nicht unerwähnt bleiben sollte, mit einem Zitat von einem Steuereintreiber drauf. Da steht nämlich drauf, der Flavortext ist, oh, wie ich das Gold liebe. Ich würde es essen und sogar einatmen, wenn ich könnte. Von Leland, Steuereintreiber, und ist natürlich auf der Karte erdrückender Zähnt, die Smothering Tithe. Klassiker kennt ihr bestimmt, wenn nicht, dann schaut sie euch an, eine Verzauberung, und immer wenn ein Gegner eine Karte zieht, kann dieser 2 bezahlen, oh wie großzügig, und falls er das nicht tut, dann kriegst du selber einen Schatzspielstein. Und ich habe eine tolle Geschichte, wie ich die Karte 2 von denen für 1,50 gekauft habe, während die Preise schon hochgeschossen sind und der Brief allerdings nie ankam. Mhm.
Zufall.
Aha. Und dann habe ich noch schnell, weil ich dann dachte, ich habe jetzt ein Schnäppchen gemacht und ich will jetzt keine 5 Euro ausgeben, auf die damals schon die Karte hochgeschnellt ist. Ich will jetzt doch nur 2,50 ausgeben, habe 2 russische Smothering Tithes gekauft für jeweils 2,50, aber halt immer noch deutlich weniger als jetzt. Und es gibt sie in wunderschönen, besonderen Artworks, aber es gibt sie nicht für unter 10 Euro.
Ja, die ist... Das ist eine sehr gute Karte, die hat aber auch, also darüber kann man diskutieren, ob die tatsächlich so cool war für Commander, also generell, ja. Ob die so cool ist für das Spiel an sich.
Genau, aber der perfekte Übergang eigentlich zur letzten und abschließenden Frage. Du als Commander-Experte sei es nochmal gefragt nach deiner ganz persönlichen und vielleicht auch professionellen Meinung. Weiß galt lange als die schlechteste Farbe in Magic. Erstmal die Frage, würdest du dem überhaupt zustimmen? Und wenn ja, hat man ja auch gesagt, hey, wir wollen Weiß stärker machen, kriegen mehr symmetrische Effekte, dass sie Karten ziehen können und auch Länder ins Spiel bringen können und so weiter. Ist Weiß mittlerweile besser geworden, als es vermeintlich mal war vor ein paar Jahren, in Commander speziell?
Genau, das ist ja, hauptsächlich war das ja ein Gefühl, was Commander-Spieler befallen hat. Mhm. Weil in Standard, also in anderen Formaten, ist Weiß ganz klar keine schwache Farbe.
Ja, nee.
Also war es auch noch nie. Mhm. Und man kann bei Commander konnte man, finde ich, lange Zeit drüber streiten, wie das so ist, wie quasi die Geschenke ausgeteilt werden von Wizards an die unterschiedlichen Farben. Das haben sie inzwischen aber umgangen. Aber man muss auch sagen, dass Weiß hat halt deswegen um es mal ganz hart zu sagen, abgekackt, weil man das immer mit der Metrik von irgendwelchen anderen Farben verglichen hat und halt nicht drauf geachtet hat, was die Identität von Weiß ist. Na klar, also ist halt nicht blau, das heißt, ich kann nicht einfach Karten ziehen. Es ist nicht grün, das heißt, meine Kreaturen sind nicht 8-8 groß und haben Trampeln. Oder schwarz, die besten Aristocrats-Effekte, wobei man, es gibt sehr gute Aristocrats-Effekte in Weiß. Aber inzwischen also ich habe dem schon damals nicht zugestimmt. Ich fand immer schon Boros eine absolut spielbare Sache. Da war ich noch nie dabei. Und ich habe auch die Herausforderung ein bisschen angenommen und gemocht, dass man eben nicht einfach das Stärkste von allem hat. Aber jetzt hat sich ja inzwischen so seit in den letzten Jahren ist Weiß schon stark dabei. Aber man muss es halt anders spielen als andere. Also wenn man mal guckt, so Kombinationen, wie ich spiele ein Fetchland oder hab zwei davon draußen, mach die kaputt und such mir damit was Geiles raus und dann spiele ich für zwei weiße Mana Broadback und bring mir die halt einfach getappt wieder aufs Feld zurück. Das ist ja Ramp. Es ist halt Ramp in Weiß überlegt. Es ist eigentlich sehr elegant und generell hat Weiß super viele Dinge wie du kannst alle Sachen zurückbringen, Faith's Reward, ein Instant für drei und ein Weiß, die in dem Zug in den Friedhof gekommen sind vom Schlachtfeld. Du kannst im Grunde all deine kleinen Sachen, Mindstones, deine Commander Spheres, kannst du alles wegopfern und dann sagen, für vier Mana kommt das alles zurück. Und man muss halt ein bisschen, also Weiß funktioniert halt einfach anders. Es ist eben nicht blau, du ziehst zig Karten für, bezahlst X ist 12 und ziehst dann 12 Karten. Sondern du musst halt, erstmal muss alles kaputt gehen, damit du es dann zurückholen kannst, was aber trotzdem unglaublich starker Effekt ist. Und es wurde ja nur besser mit Dingen wie Sevin's Reclamation, also es war ja ein Commander-Produkt direkt. Und auch einer der Gründe, warum das Set, in dem es drin war, sehr teuer war, diese Sorcery für drei, mit der man was permanent mit Mana-Wert drei oder weniger zurückholen kann aufs Schlachtfeld und es hat auch noch Flashback für insgesamt 5 Mana. Das ist schon. Es spielt sich anders, aber ich finde, es spielt sich cool anders und es ist auf keinen Fall schwach.
Ja, es zieht die Energie auf jeden Fall nicht direkt aus dem Deck, sondern meistens irgendwie aus anderen Quellen heraus.
Muss was tun.
Martin, spielst du eigentlich gern Weiß? Könnte ich jetzt gar nicht sagen.
Ich hab schon Spaß an Weiß. Ich finde es manchmal ein bisschen ungelenk. Also mir sind manchmal Effekte, die ich gern spielen würde, also die ich gern spielen würde, sind mir manchmal zu teuer. Ich finde dann tatsächlich Schwarz immer noch so ein bisschen effektiver für das, was ich machen möchte. Ich habe jetzt aber gerade nochmal geguckt in meinen Decks auf Moxfield, dass ich tatsächlich in mehr Decks Weiß drin habe, als ich eigentlich gedacht habe. Also ich habe ja, also Weiß ist schon immer ein großer Anteil auch an diesem Dungeon-Deck, im Party-Deck, natürlich in dem Vault-Deck. Also es ist schon immer noch so eine Komponente drin, wo ich dann auch dieses Kontrollige oder zu wissen, ich habe jetzt hier eine Lösung für ein Problem, habe ich dann trotzdem immer noch diese Komponente Weiß gern mit drin. Also es ist jetzt nicht immer die dominierende Farbe, aber es füllt halt bei mir oft Lücken, die anderen Farben, die das Deck sonst ausmachen, nicht abdecken können.
Ich habe übrigens, wenn du nicht so viel Weiß benutzen willst, gibt es aber eine Karte, die ich immer jedem ans Herz legen kann. Die Kost ist inzwischen gar nicht mehr so günstig. Ich habe ein paar davon, ich glaube, die war mal nicht so teuer, aber inzwischen kostet sie 5 Euro. 5 Dollar sehe ich gerade. Ist nicht so, nur so übertrieben teuer, aber schon ein bisschen was. Angel's Grace. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das kostet ein Weiß, ist ein Instant. Hat Split Second, also kann nicht auf dem Stack manipuliert werden. Und die sagt einfach, du kannst das Spiel in diesem Zug nicht verlieren. Oh. Und deine Gegner können das Spiel auch nicht gewinnen. Und bis zum Ende des Zuges würde jeder Schaden, der dich auf unter 1 bringt, dich stattdessen auf 1 bringen. Also das umgeht sowohl Dinge wie, es kann kein Schaden verhindert werden, weil es verhindert den Schaden ja nicht. Es ersetzt ihn nur mit einer anderen Art, es aufzulösen. Und gerade wenn man in einer Playgroup ist, in der halt viele Kombos gespielt werden, kann man im entscheidenden Moment in der Theorie sagen, das ist schön, dass deine Combo jetzt gerade abgeht, aber du hast halt nur diesen einen Zug dafür gehabt und in dem kannst du jetzt nicht gewinnen. Und kostet halt nur ein Mana. Also das ist tatsächlich ein sehr, sehr guter Notfallknopf.
Stimmt, das ist, die merke ich mir mal vor, die ist gut.
Ja, kostet auf Deutsch, aus Deutschland bestellt, nur 1,50 Euro. Die preiswertesten auf Englisch, aus Deutschland bestellt, 1,49 Euro. Also um den Dreh kriegt man da auf jeden Fall das passende Exemplar für sein Commander-Deck. Cool.
Sehr schön.
Sehr schöner Tipp. Jochen, das war klasse.
Mhm.
Schön, dass du hier warst. Ich würde jetzt dich noch nicht ganz verabschieden, sondern erstmal in die Nachspeise gehen. Auch wenn es wahrscheinlich noch sehr, sehr viele Aspekte zu besprechen gibt über Weiß. Aber soll es das für heute erst einmal gewesen sein. Aber zum Abschluss gibt's noch ein weiteres weißes, weißfarbenes Gericht. Ein Näpfchen Milchreis.
Ein Näpfchen?
Ja.
Schneewittchen, deine Haut ist so weiß wie Reis.
Ja, ein Näpfchen. Milchreis oder Grießbrei? Wie seid ihr da drauf? Ist
ein Unterschied, oder?
Ja, ist ein Unterschied. Aber was habt ihr lieber? Milchreis oder Grießbrei?
Milchreis.
Ich nehme Grießbrei, also Milchreis gibt es häufiger. Das heißt, Grießbrei siegt allein schon durch das Element der Rarität.
Es ist auch wesentlich mit weniger Energie zuzubereiten, Grießbrei, als Milchreis. Ich habe durch meine Kinder muss ich ab und zu mal wieder Milchreis machen. Man muss halt so einen halben Liter Milch für eine Dreiviertelstunde kochen lassen, so ungefähr. Ja. Das ist
das
ewig, ja, im Unterschied zu normalem Reis. Ich weiß nicht, was dieses extra harte Reis, keine Ahnung. Grießbrei also ist so 5 Minuten, zack, fertig. Grießbrei.
Es gibt ja extra so Milchreis-Reis.
Ja, so in Plastikpackung, meinst du? So fertig.
Kann man Milchreis im Reiskocher machen? Ja. Überlege gerade.
Gute Frage. Brennt die bestimmt an, oder?
Ja, ich weiß es nicht. Ich könnte es mal ausprobieren. Ich schreibe das mal auf meine Liste mit Dingen, die ich ausprobieren und dann vielleicht ein neues Küchengerät kaufen muss.
Vielleicht im Wasserkocher.
Vielleicht nicht, wenn Gäste kommen.
Tja, ist wahrscheinlich besser.
Ja. Ja.
Ah, so, das war toll. Das war schön. Mit euch hier über Weiß zu quatschen. Das hat mir Spaß gemacht. Ich war übrigens neulich, also als letzte Mini-Anekdote, die ich noch teilen möchte, in weit, weit weg über den sieben Bergen und über einem großen Meer hatte ich die tolle Gelegenheit, mal in Los Angeles zu sein und wollte auch mal so einen legendären Magic-Laden da drüben besuchen und dachte erst, die Command Zone sitzt ja, glaube ich, in oder zumindest ganz in der Nähe und dachte, hey, die haben doch bestimmt irgendwie einen Local Game Store, da gehst du mal hin, hab da aber nicht so richtig was gefunden und bin dann am Ende in Thousand Oaks gelandet, das ist so ein bisschen nördlich von ihr, bei Cash Cards Unlimited. Sagt der Laden euch was?
Ist das der von, wie heißt der, Cassius
Marsh heißt der, glaube ich, ne?
Genau, ja, ich habe seinen Namen, gerade hat mein Gehirn gesagt, Cassius Clay und dann nein.
Ich dachte auch, keine Frage,
Cassius Clay. Das geht's mir auch immer, genau.
Nee, Cassius Marsh, genau, der ist ja,
ja.
Das war und ja sein Lebenstraum, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder? Dass er seinen eigenen Nerdladen aufmachen kann.
Mhm.
Und das Geld dafür zusammenzukriegen, ist er einfach NBA-Football-Star geworden.
Ja.
Um über diesen Umweg sich sein Jugendtraum eines Kartenladens zu erfüllen.
Ja, ja, ja.
Sehr schön. War der auch da? Also, hat er dich bedient?
Der war nicht da, es hingen zwei seiner Trikots an der Wand und ansonsten war es ein unfassbar banaler Magic-Laden. Magic und Pokémon.
Ja.
Ich glaube, ein bisschen Locana gibt's auch noch, aber hauptsächlich Magic. Hat eine schöne Fläche, wo gespielt werden kann, eine große, was habe ich noch gesehen, so einen verglasten Hinterraum, der, glaube ich, sonst so das Büro des Chefs irgendwie ist. Es war in so einem Einkaufskomplex, in so einem weitläufigen, aus einzelnen zusammenhängenden kleinen Gebäuden, also nicht so eine riesige Mall, sondern so ein flacher, ein bisschen weit verzweigter, netter Einkaufskomplex und da war das drin. Also es hatte auch irgendwie man hatte so das Gefühl des kleinen, netten Lädchens irgendwie in so einer gemütlichen Einkaufszeile. Und genau, und da war dann halt so die Play Area, so eine kleine Kasse und dann eben so ein Bereich, wo dann im Hinterglas so ein paar Leute saßen und in Ruhe spielen konnten mit so, ja, vielleicht nochmal zwei, drei Tischen. Und dann gab es noch so ein bisschen so ein Hinterraum, der offen war, wo dann auch mal irgendwie so ein Stativ mit ein bisschen Licht stand und wo die dann wahrscheinlich das ein oder andere Video aufnehmen. Ansonsten war es unfassbar unspektakulär, halt ein ganz normaler Magic-Laden. Aber als ich dann so nach Karten gesucht hatte und mir irgendwie was ein kleines mitbringen wollte und so ein bisschen was ausgesucht habe, haben sie mich so gefragt, naja, was spielst du denn? Und ich so, spiel Commander, ne, aber ich spiele auch ein bisschen Pauper, habt ihr vielleicht da was da? Und dann meinen die so, ist schon eher ein Commander-Laden. Und das habe ich zumindest das erste Mal gehört, als ich irgendwo war. Also man hat auch gesehen an der Auswahl der höherpreisigen Karten, dass das schon sehr auf Commander ausgerichtet war.
Das wird man, glaube ich, in Zukunft aber öfter hören, weil Commander inzwischen, glaube ich, das Zugpferd ist.
Ja.
Und man über Commander auch neue Spieler rankriegt, eben indem man sagt, hey, ihr findet doch Marvel cool, dann spielt doch mal Commander, weil für mich ist immer Commander so ein bisschen, das ist so der Brettspielabend unter den Magic-Abenden, weil selbst jemand, der nicht besonders, also der muss ja die Regeln nicht mal vollständig begriffen haben, der kann trotzdem in Commander halbwegs passabel durchkommen, weil man dann halt nicht so arg auf ihn draufhaut.
Ja.
Und hat trotzdem irgendwie Spaß. Und das, obwohl er vielleicht nicht mal, also beim Vergleich, obwohl er nicht mal die Hälfte aller Monopoly-Regeln wirklich verstanden hat, hat er doch die Schlossallee gekauft und kriegt halt regelmäßig da ordentlich einen Batzen Geld.
Ich finde das nicht schlecht. Ich finde das eine schöne Entwicklung. Und auch wenn das jetzt natürlich wieder komplett durchkommerzialisiert ist und wird von der Mutterfirma, ist dieser Triumph, dass ein von Spielern entwickeltes Format mittlerweile das Zugpferd dieser Geldmaschine Magic geworden ist, finde ich schon eine schöne Ironie.
Ja, das, da würde ich absolut zustimmen.
Dass sich das keiner von denen ausdenken konnte, sondern es ist einfach Sheldon Mannery und noch so ein paar Begeisterte sich ausgedacht haben. Finde ich schön.
Ja, das ist es auf jeden Fall. Ansonsten kann ich euch den Laden natürlich ans Herz legen. Faire Preise, super freundliches Personal, die mich auch beim ewigen Aussuchen der Karten, die ich mir dann kaufen wollte, überhaupt nicht gedrängt oder belästigt haben oder irgendwas. Ich konnte einfach ein bisschen rumlungern. Das war irgendwie ganz schön, denn was macht man lieber, als so in Magic-Läden rumzulungern und irgendwie durch Cent-Karten hindurch zu blättern, als wären es irgendwie 200-Dollar-Karten oder so, ja. Das war irgendwie ganz nett und habe mir so ein paar Booster mitgenommen für meine Chaos-Draft-Sammlung, die ich langsam mal ancracken muss, weil das sind echt schon viele, mehr als für einen einzelnen Draft-Abend. Und noch so ein paar Singles in Jeskai, die halt gut zu meinem 3-Fragezeichen-Deck passen, weil die 3-Fragezeichen kommen ja auch aus der Nähe von 1000 Oaks. Und die waren auch, glaube ich, schon mal in 1000 Oaks. Deswegen dachte ich, wenn ich mir Karten mitbringe, dann müssen die auch in dieses Deck hineinpassen.
Genau, da warst du ja an diesem Müllstrand, wie ich es richtig nennen
kann. Das war kein Müllstrand. Ach so. Nein, das habe ich, also wenn ihr mehr von meiner Reise nach L.A. und meiner emotionalen Bindung zu den 3 Fragezeichen hören wollt, dann unterstützt uns sehr gern auf Steady, denn da könnt ihr zu dieser Folge die Pre-Show und vielleicht auch ein bisschen was von der Show danach noch anhören als Unterstützerinnen. Und wir möchten an dieser Stelle auch sehr herzlich denjenigen danken, die uns hier bereits unterstützen. Vielen, vielen Dank.
Vielen dafür. Dank. Und Kommentare könnt ihr natürlich auch wie immer abgeben auf diversen Plattformen, immer noch auf X, tasty_mtg und in unserem Blog natürlich als Kommentar gerne tastymtg.de. ist die Webseite.
Oder auf unserem Discord, auf den ihr auch sehr gerne kommen könnt. Dieser Discord, nicht erschrecken, geht hauptsächlich um das Format Pauper, eigentlich zu 99%.
Nein,
und ganz oben ist noch so ein kleiner Channel, der Podcast.
Commander
ja, Commander Pauper auch. Ja, genau. Auch PDH ist auch mit dabei. Und da ist aber auch ein Channel dabei, wo wir Kleinigkeiten zum Podcast veröffentlichen. Da ist auch ein Foto von mir zu sehen, wie ich vor Cash Cards Unlimited posiere. Genau.
Wo findet man denn euch, Jochen? Und wann kommt euer Podcast immer raus? Das ist ja auch mal ganz wichtig für Podcast-Hörer, dass so eine Regelmäßigkeit da ist, dass man weiß, Mensch, da nehme ich mir nichts vor, da lade ich die neue Folge runter.
Also, es hat sich ein bisschen was getan. Normalerweise sind wir immer samstags rausgekommen. Jetzt kommen wir montags raus momentan, weil sich das einfach so in den Arbeitsabläufen ergeben hat.
Aha.
Also, jede Woche Montag. Im Laufe des Tages versuchen wir gerade noch besser hinzukriegen, aber momentan ist es im Laufe des Tages. Kommt die neue Folge. Wie gesagt, einfach Commander Kompass und Podcast suchen, dann findet ihr es überall. Ihr findet uns auch auf X und als EDH_Kompass oder auf Instagram als Commander Kompass. Einfach nur schaut da mal rein. Und wir haben auch einen sehr aktiven Discord, auf dem es zu den größeren Sets auch immer eine coole Boxing-Liga gibt, wo man sich quasi ein Display holt und dann spielt man eben am Anfang ist es noch nicht mal Singleton und dann geht man so langsam mit, je mehr Packs man pro Woche öffnen darf, geht man dann in Singleton Commander Deck rein und es gibt so ein paar Regeln, die das Ganze möglich machen, also es hat ein bisschen Homebrew-Regeln, ist aber eine sehr, sehr coole Sache und ich berichte immer stolz davon, dass einige meiner coolsten Commander-Spiele überhaupt, die ich hatte, die waren auf unserem Discord-Server während dieser Boxing-Liga. Ja, weil da geht teilweise so verrückter Shit ab. Das ist herrlich.
Ich hab's mir noch nicht geleistet, aber es ist ein teures Format auf jeden Fall, aber wenn man eine Box kauft, um einfach zu rippen, dann sollte man lieber zu euch auf den Discord kommen und diese Boxenliga spielen, denn ihr rippt es nicht nur, ihr spielt die Sachen dann auch und das ist echt cool, wie diese Decks sich entwickeln und Freddy hilft ja wohl auch immer ganz gern beim Bauen dieser Decks mit und ist auch selber ziemlich, ziemlich aktiv, das finde ich ziemlich cool.
Ja, also das ist die Chance, wenn man mal gegen Freddy spielen will oder sich von Freddy helfen lassen möchte, dann kann man am besten in der Boxing League mal vorbeischauen. Und ich glaube, man wird relativ oft verhauen von Freddy.
Ja, das würde ich gerade sagen. Erst den Hintern versohlen lassen und dann streicheln.
Das ist so die Natur.
Dann die abholen.
Das halt, so läuft es einfach, aber trotzdem ist es immer sehr, sehr spaßig.
Ah ja, Freddy ist einfach der Justus Jonas von euch. Es ist einfach so. Es ist Gott gegeben. Liebe Grüße an Freddy. Ich will dich auch auf jeden Fall irgendwann mal im Commander oder wo auch immer besiegen. Aber hauptsächlich in Magic.
Ich hoffe mal hauptsächlich in Magic.
Auf jeden Fall. Hey, Jochen, ansonsten herzlichen Dank, dass du da warst. Es war mir eine absolute Freude, mit dir sich auf so hohem Niveau über Philosophie von Magic, insbesondere heute der Farbe Weiß, auszutauschen. Und wie gesagt, so ein paar Folgen davon in der Reihe haben wir noch vor uns. Vielleicht hören wir uns dann nochmal.
Vielleicht, wenn ihr allerdings was zu Rot macht, da würde ich euch tatsächlich Freddy empfehlen, weil das ist, obwohl ich bin das bekannte Goblin-Gehirn bei uns im Podcast, aber Freddy ist tatsächlich der Goblin-Großkönig.
Sehr gut.
Das heißt, wenn ihr jemanden für Rot braucht, ist er ein guter Kandidat.
Das hat mich auch sehr gefreut. Wenn wir was zu Boros machen, hören wir uns wieder.
Das finde ich
Kundhort.
Auf jeden Fall gut.
Zu Kundhort, ja, genau.
Bleiben wir bei Boros. Aber ich hatte auf jeden Fall auch sehr viel Spaß und danke, dass ihr mich eingeladen habt. Das war wirklich ein Highlight der Woche.
Sehr gerne. Mir hat es auch sehr gefallen und ja, viel Erfolg weiterhin mit dem Commander Kompass und ja, viel Spaß beim Magic-Spielen. Und jetzt muss Geis noch einen lustigen Witz machen, wenn ich sage, nicht nur mit den Karten spielen, sondern nicht nur...
Ja, siehst du, jetzt machst du den...
Mach ich den Witz kaputt.
Ja, was sagst du denn?
Nicht nur weiße Karten sleeven, sondern auch das war
spielen?
Nicht so gut, ne?
Wir reichen das in der nächsten Folge nach, so wie unser Gewinnspiel.
Genau.
Macht's gut. Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.